Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge hier beim Manga Express Podcast. Ich habe heute einen wundervollen Gast bei mir, nämlich die Verena. Du kannst dich gerne vorstellen, wenn du willst.
Hallo, ja, also man kennt mich vielleicht noch vom Otaku Podcast, damals mit Mike zusammen. Mel hat mich gefragt, ob ich nicht mal Gast sein möchte und ich bin sehr gerne dabei.
Das freut mich wirklich riesig, dass du Lust dazu hattest und ich denke auch ganz, ganz viele Leute und Zuschauer freuen sich auch, dich wiederzuhören. Wir haben heute ein ganz, ganz tolles Thema vorbereitet. Wir reden heute über die Nostalgie. Aber vorab erzählen wir euch, was diese Woche so bei uns passiert ist. Willst du mal anfangen, Verena?
Also bei mir ist jetzt momentan, ich habe gerade Full House. Meine Eltern und mein Neffe sind gerade zu Besuch. Und ich habe meinen Neffen, der ist jetzt 9, aber er wird bald 10. Ich habe ihn mit Zelda angesteckt. Also er ist so richtig im Zelda Breath of the Wild Fieber und ruft mich so einmal am Tag auch jetzt an, seit Ostern. Und erzählt mir, was er wieder alles geschafft hat und hat dann eine Frage, wo er nicht weiterkommt. Versteht ihn? Einen Schrein nicht, versteht, sucht irgendwie ein bestimmtes Item und fragt mich halt, wo gibt's das? Und nicht mal so, Moment, ich schicke dir ein Foto und hier musst du dahin und dahin und jetzt ist er halt endlich zu Besuch und ist ganz wild drauf, mir direkt halt alles zu zeigen, so, boah, ich kann diesen Gegner besiegen, das musst du dir unbedingt angucken und ich habe das und das und dann immer, welche Rüstung findest du am schönsten und sowas. Das ist jetzt so gerade mein Highlight momentan, dass ich ihn da angesteckt habe und er meine Leidenschaft für dieses Spiel halt auch teilt.
Oh, das ist richtig, richtig schön. Ich stelle mir das echt toll vor, dass er einfach die Leidenschaft auch übernommen hat. Liest er eigentlich auch Manga? Hast du ihn da schon ein bisschen hingebracht?
Nein, da habe ich ihn noch nicht hingebracht. Ich habe meiner Nichte habe ich Plüschmond vorgestellt und sie hat ja bis Band 3 gelesen direkt und Band 4 bringe ich ihr das nächste Mal mit. Der ist jetzt auch gerade erschienen und sie hat gesagt, dass sie unbedingt dann noch Band 4 lesen möchte, wenn er herausgekommen ist.
Die Reihe will ich auch unbedingt noch lesen. Die muss ich mir unbedingt noch kaufen. Die ist jetzt abgeschlossen, oder?
Ja, und sie ist halt perfekt für sie, für ihr Alter halt, weil das sind halt diese ganzen Teenager-Probleme. Da ist ja Cybermobbing mit drin, Mobbing in der Schule. Dann irgendwie dieses mit diesem ersten Mal ist auch noch mit thematisiert. Und das war, glaube ich, so der Cliffhanger von Band 3. Und von daher halt jetzt natürlich besonders spannend, wie es in Band 4 denn dann ausgegangen ist. Und es geht auch viel um Selbstbewusstsein und vor allem in der Pubertät halt und sowas. Ne? Also worauf es halt ankommt, was richtige Freunde sind und wie man auch mit Problemen halt umgeht. Gehen kann. Also es ist eine sehr gute Reihe und für sie halt natürlich vom Alter her perfekt, weil sie ist jetzt 14, also auch genau die Zielgruppe.
Also es wäre eigentlich auch ein Manga, den man eigentlich auch in der Schule einführen könnte, oder?
Das sagt jeder. Das macht Ultraverse ja schon die ganze Zeit mit Werbung, dass Hashtag Plüschmond gehört eigentlich in jede Schule, dass man das so in dem Alter auch wirklich mal als Schullektüre oder so halt durchführt. Und da wäre natürlich auch cool, wenn da vielleicht nochmal irgendwann, also es ist ja eh generell relativ günstig, 4 Bände à 6 €, wenn da nochmal eine günstigere Sammelbandversion oder sowas halt rauskommt, die man dann als Schullektüre oder so halt in dem Alter wirklich behandeln könnte. Oder zumindest halt in die Schulbücherei oder Bibliothek, da gibt es ja meistens auch Möglichkeiten, dass sich Schüler irgendwie Bücher oder sowas halt ausleihen können. Das müssten, glaube ich, relativ viele Schulen haben. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ihr das halt richtig gut gefallen hat. Und es ist ja auch nicht so typisch japanisch. Also diese ganzen Insider, der Humor und sowas, das ist halt alles typisch deutsch halt so ein bisschen und halt auch so ganz normales Schulleben und nicht irgendwie Schuluniform oder sowas in die Richtung, was ja alles dann vielleicht so ein bisschen fremd ist. Und deswegen ist auch der Einstieg als Manga-Neuling für sie halt relativ einfach gewesen.
Ich finde ja auch das ganze Thema so wichtig, also das Thema Mobbing und sowas, dass das schon im frühen Alter einfach besprochen wird, weil es ja echt grausam, was man da teilweise mitbekommt. Dementsprechend finde ich das halt top, dass das halt angesprochen wird. Denke auch dementsprechend, also was ich schon gehört habe, dass es halt wirklich sensibel mit dem Thema umgegangen wird. Also ich will es unbedingt auch einfach mal lesen.
Mach das auf jeden Fall. Das ist auch diese Wohlfühl mit seinem Körper, weil Manu ist so ein bisschen pummeliger und hat da natürlich dann auch irgendwie ein sehr geringes Selbstbewusstsein. Dann passiert da noch etwas, was das halt dann nochmal besonders schlimm für sie halt macht und es ist schon wirklich gut gemacht.
Also bei mir ist diese Woche nicht wirklich viel passiert. Ich habe jetzt wieder Berufsschule, nerv jetzt jeden Tag gefühlt 2 Stunden hin und her pendeln im Zug. Bin dann am Lesen im Zug. Also ich lese Detektiv Conny gerade momentan. Ich bin jetzt bei Band 26, also ein Viertel habe ich jetzt schon geschafft. Aber jetzt, was ich noch fragen wollte, genau das wollte ich dich noch fragen, Verena. Ich bin ja ein Mensch, ich lese im Zug. Ich traue mich sowas, weil ich habe wirklich von manchen Leuten gehört, dass sie sowas zum Beispiel nicht machen würden, weil sie irgendwie Angst haben, ja, doof angeguckt zu werden oder auch einfach, okay, das ist verständlich, vielleicht verknickt ja dann der Manga, wenn du den irgendwie transportierst oder sowas. Würdest du sowas machen?
Ungerne. Also erstmal, ich bin sowieso normalerweise, wenn dann mit dem Auto unterwegs und ich fahre halt selber, von daher habe ich keine Reisewege, wo ich halt was lesen könnte. Wenn ich mal sowas habe, dass ich tatsächlich längere Wartezeit mit einplane, ich bin dann eher der Typ, ich nehme dann meine Switch mit und spiel dann halt in der Wartezeit beim Lesen, weil ich kann mich halt immer so schlecht auf die Geschichte konzentrieren, wenn halt um mich herum irgendwelche Leute rein und raus gehen. Meistens ist es ja Arzt beim Arzt Wartezimmer oder sowas. Und das, nee, das mache ich nicht. Ich kann mich nicht drauf konzentrieren. Ich würde dann irgendwas Belangloses lesen, aber das sind dann auch die Sachen, die man auch nicht wirklich in der Sammlung behalten muss, so, weil die so, man liest sie und dann hat man schon wieder vergessen, was passiert ist. Und so richtig spannende Sachen würde ich halt auch nicht lesen wollen. Und ich will mich halt immer ganz drauf konzentrieren und ich brauche immer totale Ruhe um mich herum. Mich würde das schon stören, wenn im Nachbarraum der Fernseher läuft und ich das noch total gut hören kann. Also da würde ich schon dann noch die Türen dazwischen zumachen oder bitten, dass es halt noch leiser gestellt wird.
Okay, das verstehe ich schon. Also so geht es mir auch zum Beispiel bei Musik oder so. Ich kenne Leute, die machen irgendwelche Musik an beim Lesen. Das könnte ich gar nicht. Also das kann ich gar nicht gebrauchen. Ich brauche wirklich vollkommene Ruhe eigentlich. Dann war ja noch der Stream von Brown mit Kai-Steffen Schwarz. Das fand ich auch richtig interessant. Das war auch ein Highlight von meiner Woche. Da hat sich ja Kaisen praktisch der Kritik von Brown und der Community gestellt. Fand ich auch super spannend. War einfach wirklich ein Highlight von mir. Hast du den auch geguckt?
Ja, ich habe tatsächlich auch mittlerweile Twitch installiert. Ich habe das ewig lange nicht installiert gehabt und habe auch früher die Sachen immer später halt geguckt, wenn sie auf YouTube oder so waren. Aber dieses Mal, ging auch mit der Übertragung halt richtig, richtig gut. Und es war schon sehr interessant, was da so teilweise gefragt wurde. Es ist halt auch so von der Atmosphäre, ist das halt irgendwie relativ entspannt gewesen. Aber auch sehr informativ. Ich fand den Teil zum Beispiel mit diesen ganzen Druckereigeschichten, den fand ich halt mega spannend, weil er so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, was alles schon so schief gelaufen ist. Und es ist halt mega krass, vor allem wenn dann, es ist ja dann noch relativ selten, dass man noch irgendwie einen Druckfehler halt wirklich ausgeliefert wird und man das erst so spät halt merkt. Aber dass die dann so teilweise so Schuber produzieren und schicken und dann ist der Manga da reingelegt und der steht halt nicht, weil sie mal einfach Höhe und Breite oder sowas halt verwechselt haben. Das fand ich am interessantesten tatsächlich an dem Abend.
Ja, also das mit den ganzen Druckerei-Sachen finde ich auch mega spannend. Einfach auch von meinem Beruf her. Ich war ja auch schon in der Druckerei und da sieht man das ja alles mit den riesen Druckmaschinen. Und wenn da halt mal was schief geht, das merkt man dann halt erst sehr, sehr spät. Dann kommt es dann irgendwie zum Kunden und dem fällt es dann auf. Und da kann Carlsen meistens ja auch eigentlich fast nichts dafür. Ich fand es halt, ja, witzig kann ich jetzt nicht sagen, aber mit dem One-Piece-Schuber natürlich sehr ärgerlich gewesen, dass diese alten Auflagen da nicht reingepasst haben. Aber da haben sie jetzt ja auch schon einen Lösungsvorschlag aufbereitet. Bin ich mal gespannt, wie sie das dann in Zukunft lösen werden.
Ja, die wird ja nachproduziert. Also die produzieren den Schuber nochmal neu in 2 Zentimeter Breite oder sowas in die Richtung oder 1 Zentimeter, sodass es halt passen sollte. Dann wird das Ganze getestet. Die Comicläden sind auch schon informiert. Mein Comicladen hat mich auch schon gefragt. Du, Verena, hast du nicht Interesse an dem One Piece Schuber? Also weil ich halt den zweiten halt bei denen im Prinzip bestellt habe, ob ich den ersten nochmal bräuchte. Und das ist dann auch überhaupt kein Problem. Also das sollte auch schon relativ bald soweit sein, dass der zumindest von der Produktion dann bei Carlsen erstmal geprüft wird, ob er dann groß genug ist. Und das ist halt mega kulant. Da habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet, dass die den einfach mal so schnell nochmal neu produzieren können. Das ist ja dann auch von den Maßen her, man muss ja dann auch bei den Illustrationen, so muss man ja auch wieder gucken, passt das halt dann noch alles? Sieht das dann noch vernünftig aus? Man kann nicht einfach irgendwo eine Seite einen Zentimeter länger machen. Dann ist ja eine zentrale Grafik ja nicht mehr zentral, sondern weiß ich nicht, verschoben oder sowas. Und also es muss ja trotzdem komplett neu geplant werden, auch wenn es nur ein bisschen vergrößert ist.
Stimmt, das muss ja alles beachtet werden. Also ich bin ja auch gerade überlegen, ob ich den One-Piece-Schuber mir kaufen soll, ob ich One-Piece nochmal eine Chance geben soll. Wenn, dann würde ich halt den Vollschuber kaufen, also praktisch mit den ganzen neuen Bänden. Dann hätte ich das Problem halt sowieso nicht. Aber da bin ich jetzt noch ein bisschen am Hadern und lese ein bisschen bei der Manga Plus App weiter, ob es mich jetzt wirklich interessiert oder ob ich es einfach lassen soll.
Also ich bin bei One-Piece ja auch relativ stressfrei, weil die Reihe ja, glaube ich, mindestens noch 5 Jahre oder so halt laufen wird. Und von daher, ob ich halt jetzt auf aktuellen Stand lese oder das irgendwie 2030 mache. Nee, 2030 ein bisschen übertrieben. Aber es ist auf jeden Fall, dass ich mich nicht stressen lassen muss, weil ich kann es auch dann lesen, wenn es halt irgendwann mal abgeschlossen sein sollte. Also ich glaube schon, dass die Reihe halt wirklich cool ist, also dass sie schon zurecht gehypt ist, aber mich schreckt halt einfach die Länge ab. Und dieses, ich kenne mich halt, wenn ich dann auf aktuellem Stand bin und die kommt ja dann nicht mehr so regelmäßig raus, also irgendwie, weiß nicht, alle 4 Monate oder so vielleicht ein Band, dann habe ich auch irgendwann in 3, 4 Jahren, weiß ich auch nicht mehr, was ich da so wirklich gelesen habe. Und dann muss ich eh nochmal lesen wahrscheinlich und von daher habe ich es halt nicht eilig.
Ist es nicht auch so, dass die Bände relativ textlastig sind? Also ich weiß jetzt nicht, am Anfang war es glaube ich nicht so, aber was ich gehört habe, dass, also jetzt wahrscheinlich nicht so wie bei Detective Conan, aber dass man schon länger an dem Band liest letztendlich.
Ich glaube, das kommt drauf an. Also wenn die am Kämpfen sind, ist es glaube ich so wenig jedem schon, dass diese Kampfbände, die sind relativ schnell durchgelesen. Aber wenn dann was mit Story-relevanten Teilen und so ist, dann ist da glaube ich schon mehr Text. One Piece hat ja auch eigentlich noch diese etwas ältere Panel-Aufteilung, dass man, weiß ich nicht, teilweise wirklich so 5, 6 Panel auf einer Seite hat und dann noch viele Easter Eggs und Sachen, dass man sich die Sachen halt wirklich genau anschauen muss und man nicht einfach nur, keine Ahnung, auf jeder Seite 2 große Panel hat, eine Sprechblase, dann bist du halt wirklich super schnell durch, aber so ist der ja nicht eingeteilt. Deswegen glaube ich schon, dass man sich da ein bisschen Zeit nehmen muss und wenn man dann wirklich Fan ist oder sich dafür interessiert, dann schaut man sich halt auch die Hintergründe genau an und irgendwelche Nebencharaktere, die da drauf sind und eventuell muss man dann auch nochmal blättern und sich irgendwie was raussuchen, was halt dann, keine Ahnung, vor 30 Bänden mal angeteasert wurde und was dann daraus geworden ist, weil das ja doch ein relativ komplexes Universum ist und dann macht es bei One Piece auf jeden Fall Sinn, sich dabei Zeit zu nehmen.
Okay, das stimmt schon, also dass ich mir dann auch Zeit lassen kann. Das ist bei Detective Conan ja bei mir genauso. Also ich werde jetzt halt in der Woche halt ein Band lesen, ganz gemütlich, immer mal wieder, weil es geht auch einfach nicht. Also ich kann es nicht. Das ist einfach so textlastig. Das kann ich gar nicht machen. Also irgendwie abends bin ich halt wirklich müde und dann schaffe ich es vielleicht, ja, einen halben Fall oder so zu lesen und dann lege ich es halt auch wieder weg und dann will ich halt irgendwas dazwischen lesen. Also ich könnte jetzt wirklich nicht komplett 100 Bände Detective Conan am Stück durchlesen. Also das könnte ich jetzt persönlich nicht.
Also ich habe auf jeden Fall gedacht, wenn Egmont mit Detective Conan das gleiche machen würde und die bringen halt auch so Detective Conan-Schober raus, ich glaube, dann würde ich schwach werden und würde mir Detective Conan tatsächlich auch noch kaufen. Ich habe mir nämlich die Special Black Edition gekauft, Band 1, der kostet ja nur 5,99, ist irgendwie, keine Ahnung, 400 Seiten dick und dann sind da so ein paar Fälle zur schwarzen Organisation drin, habe ich auch erstmal gesehen, wie viel Text teilweise halt so eine Seite halt haben kann und dann dachte ich mir auch, also Detective Conan würde ich auch tatsächlich, glaube ich, dann pro Tag nur einen Fall lesen wollen, dann wäre ich es erstmal schon wieder leid, dass ich da die Reihe so durchsucht und sage, okay, ich lese jetzt Detective Conan auf den aktuellen Stand und ich lese nichts anderes, bis ich da fertig bin, hätte ich keinen Spaß dran. Also das ist so ein Fall oder ein Band, irgendwie sowas pro Tag, da bin ich mir zufrieden und dementsprechend ist das ja dann ein Projekt, wo man wirklich ein Jahr ungefähr dran sitzt, ne, bis man so alle Fälle gelesen hat, aber es war schon spannend und es war auch wirklich total unterhaltsam geschrieben, ich mag den Zeichenstil, habe ich festgestellt, deswegen habe ich es ja gelesen, weil ich wissen wollte, ob ich mit dem Erzählstil und dem Zeichenstil klarkomme und beides halt ja, es gefällt mir, ich finde diese Charaktere so sympathisch, aber es ist halt so lang und ich will nicht 100 Bände nachkaufen.
Und das ist auf jeden Fall verständlich. Ich finde es halt auch mega super, dass du da auch einfach, sagen wir so, jetzt habe ich Bock gerade auf Detective Conan, jetzt lese ich 20 Bände oder so und dann habe ich wieder keinen Bock. Aber ich kann halt wirklich wieder einsteigen, wann ich will, weil es ist halt nicht so jetzt wie, keine Ahnung, bei Beispiel Bright Sun, Dark Shadows oder so, wo du wirklich dranbleiben musst, weil es halt auch wirklich miteinander zusammenhängt. Wir haben natürlich, wie du schon sagtest, mit der schwarzen Organisation, das ist wie so ein roter Faden so durch die Handlung zieht und mal ab und zu ein Fall dabei ist, aber du kannst trotzdem wieder einsteigen, weil es einfach immer ja abgeschlossene Fälle sind. Und das finde ich halt auch total toll an der Reihe.
Ja, aber wenn man, also ich kenne halt den Anime nicht und die Idee, dass ich dann nur die Special Black Edition lese, das funktioniert nicht. Da sind dann, keine Ahnung, in dem ersten Band sind Fälle aus Band 1 bis Band 50 und dann kommen immer wieder so Zwischensequenzen, so eine Doppelseite, wo dann irgendwie voll viele Charaktere eingeführt werden, die zwischenzeitlich aufgetaucht sind. Der ist das und der ist das und der ist das und natürlich merke ich mir das halt alles nicht. Und so habe ich halt dann doch das Gefühl, ich merke dann zwar so ein paar Fälle zur schwarzen Organisation, aber das große Ganze geht mir halt dann verloren. Deswegen, ich muss es halt entweder komplett lesen, also die braunen Einzelbände. Am besten, Egmont, bitte bringt einen Schuber raus. Also 10 Schuber natürlich dann logischerweise. Dann wäre ich auch dabei. Dann würde ich das 100%ig nachkaufen. Dann halt immer einen Schuber lesen, bis der nächste halt erscheint. Irgendwie sowas in die Richtung. Das wäre halt perfekt.
Also Schuber würden sich ja auf jeden Fall anbieten. Aber ich weiß halt auch nicht, ob es so eine große Fanbase hätte, wie zum Beispiel One Piece jetzt. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das so gut laufen würde. Aber ja, der Nostalgiefaktor spielt ja da auch eine große Rolle. Dann würde ich sagen, werden wir über unsere Lese-Highlights reden. Willst du vielleicht mal mit deinem anfangen?
Sehr gerne. Also mein Lesehighlight war diesen Monat Cinderella Closet Band 5. Ich liebe die Reihe. Ich weiß immer noch nicht, also ich war so dumm, dass ich die nicht sofort nach Release gekauft habe. Ich habe nur dank Simons Podcast, habe ich die halt zu schätzen gewusst, also dass ich neugierig geworden bin. Sonst hätte ich da immer gedacht so, ach, Cover gefällt mir nicht. Was soll denn das sein, die mit ihrem blöden Make-up und sowas in die Richtung? Hat Simon da so drauf geschworen, dass ich dann immer gesagt habe, okay, komm, lies es. Da gab es halt bis Band 3. Ich habe das so gefeiert. Band 4 war toll. Band 5 war mega, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und jetzt warte ich halt wieder meine Zeit, bis Band 6 rauskommt. Das ist halt so mein Highlight gewesen. Also in der Geschichte kommt halt so ein Landei nach Tokio zum Studieren. Will da auch eigentlich so total durchstarten. Sie ist halt totales Mauerblümchen, hat aber von nichts eine Ahnung. Also sie hat von Mode keine Ahnung, sie hat von Make-up keine Ahnung. Sie ist halt komplett mit überfordert. Und sie muss halt neben dem Studium auf jeden Fall noch jobben. Und hatte aber auch irgendwie jemanden, auf den sie halt irgendwie steht. Und aus irgendwelchen Gründen denkt sie halt, dass die beiden ein Date haben. Beziehungsweise er verplant es ein bisschen. Und daraus wird dann so ein komischer Arbeitskollegenabend. Aber sie macht sich halt einen mega Stress und trifft dann nämlich Hikaru. Haruka ist das Mädchen und Hikaru ist, glaube ich, diese Schönheit, die ihr dann praktisch in der Drogerie Schminktipps gibt. Und weil sie dann so total richtig lost ist, hilft sie ihr noch beim Umstyling, dass sie halt zusammen in ein Modegeschäft gehen, sodass halt dann ihr Date halt halbwegs ein Erfolg werden könnte. Und im Nachhinein stellt sich dann halt raus, dass Hikaru tatsächlich ein Junge ist, der einfach nur Spaß dran hat, Mädchenklamotten anzuziehen. Also er kann beides. Er kann halt als Junge rumlaufen, sieht total gut aus, kann aber auch als Mädchen rumlaufen, sieht total gut aus. Und seine Motivation ist nicht irgendwie Transgender oder sowas, sondern er mag halt einfach den Look. Und Haruka und Hikaru freuen sich halt dann relativ schnell an, sodass Hikaru für Haruka dann halt so die beste Freundin wird. So ein bisschen ist sie sich nicht so ganz sicher, ob sie jetzt beste Freundin oder bester Freund ist, ob er praktisch diese Fähigkeiten, diese typischen Mädchenfähigkeiten an ihm halt schätzt oder was das halt so genau ist. Aber bei Hikaru ist es tatsächlich relativ schnell so. Also er hilft ihr ja dabei, bei ihrem Traumtypen besser anzukommen, dass er versucht, die beiden halt zu verkuppeln. Aber er entwickelt halt auch Gefühle für Haruka. Und ich bin voll fasziniert von der Reihe. Die macht einfach mega Spaß. Ich fieber mit den beiden. Ich mag beide Charaktere unglaublich gerne. Ich finde Hikaru richtig, richtig toll. Auch dieses, wie es halt in dem Manga dargestellt ist, dass er sich gerne als Frau verkleidet, aber auch gleichzeitig einen relativ selbstbewusster Mann halt irgendwie ist und ganz tolle Reihe. Band 5 war wieder ein Highlight für mich. Kann ich jedem nur empfehlen. Alle, die gerne Romance Shoujo lesen, dass klassische Romance halt so ein bisschen light sind und da mal was Neues halt lesen wollen, was halt richtig gut gemacht ist. Cinderella Closet von Ultraverse. Band 1 war so ein Sterntitel für 5 Euro. 2, 3, 4, 5. Kann man auch bis 5 jetzt wunderbar lesen und in Japan geht es bis Band 8, ist aber noch laufend.
Du hattest mir auch damals schon mal gesagt, wie toll die Reihe von ist und da habe ich es mir auch schon also praktisch auf meine Liste gepackt und irgendwie ist es wieder untergegangen und jetzt irgendwie, du hast es jetzt so erzählt und ich glaube, ich möchte es jetzt kaufen. Ich glaube, ich werde jetzt nach dem Podcast mal wenigstens in Band 1 reinschnuppern. Oder denkst du, ich sollte direkt ein paar mehr kaufen, weil sie mir dann so gut gefallen könnte? Ich weiß es nicht. Gibt es da Cliffhanger oder so?
Geht so. Am Anfang sind die Cliffhanger eigentlich gar nicht so schlimm. Und dass sie halt rauskriegt, dass Hikaru in Wirklichkeit ein Junge ist, das ist schon nach dem ersten Chapter. Also das kann man schon in der Leseprobe, glaube ich, die bei Ultraverse online ist. Bis dahin kann man, glaube ich, lesen. Schaut euch die Leseprobe an. Die Leseproben bei Ultraverse auf der Homepage sind da nicht immer ziemlich großzügig. Das ist meistens direkt das erste Chapter und dann sind das immer so 30, 40 Seiten. Da kann man sich schon ein relativ gutes Bild machen.
Okay, dann werde ich das auf jeden Fall mal machen. Ach, jetzt hast du mich wieder angefixt in der Reihe. Also ich habe mir als Lese-Highlight Given rausgesucht. Das ist ja auch so eine Reihe, die ich auf Instagram und auf Social Media so oft gesehen hatte und ich eigentlich einen großen Bogen drum gemacht hatte. Ich hatte ja diesen Einzelband von der Mangaka, der heißt, glaube ich, Links, genau, den hatte ich ausprobiert, weil es einfach ein Einzelband ist und ich einfach nicht direkt eine große Reihe starten wollte wieder. Da fand ich die Zeichnungen ja so schön, aber der Einzelband hatte mich ja irgendwie nicht so abgeholt, weil ich die Charaktere nicht auseinanderhalten konnte. Das war einfach, weiß ich nicht, ob es jetzt an mir lag oder einfach, weil ich dieses ganze Boys Love-Thema einfach noch nicht so wirklich gewöhnt bin. Da sind ja auch mehrere Pärchen dann letztendlich drin gewesen. Aber ich wollte Given trotzdem eine Chance geben, weil ich dachte, vielleicht bei einer Reihe, ja, hat man da viel, viel mehr Zeit, die Charaktere einzuführen, dass du die auch kennenlernen kannst. Und ich muss wirklich sagen, Band 1 hat mich echt überzeugt. Ich habe jetzt auch vorhin schon ein bisschen in Band 2 reingelesen und ich muss sagen, die Zeichnungen, die sind wirklich echt traumhaft schön. Und auch die Atmosphäre. Ich liebe ja alles, was mit Musik zu tun hat, mit Band. Und das hat mir bisher sehr, sehr gut gefallen. Also für die Leute, die Given jetzt nicht kennen, wir haben unseren Protagonisten Uenoyama. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und ja, wir sehen ihn am Anfang eben in der Schule. Und da ist er erstmal sehr, sehr abwesend und müde dargestellt. Und dann möchte er eben ein Nickerchen machen und geht eben aufs Schuldach. Und dort sitzt dann ein anderer Junge und hat eine Gitarre in der Hand. Und sieht sehr traurig aus. Und er spricht ihn dann eben an und merkt eben, dass seine Gitarre letztendlich kaputt gegangen ist, weil eine Saite gerissen ist. Dadurch lernen die beiden sich eben kennen und kommen ins Gespräch und er hilft ihm praktisch, seine Gitarre wieder zu reparieren. Letztendlich kommen sie einfach zusammen. Das ist dann auch eine große Gruppe. Die gründen dann letztendlich eine Band, beziehungsweise ist eine Band eben schon da und der Junge tritt dann dieser Band bei. Ich kann auf jeden Fall schon sagen, ich glaube, da entsteht eine sehr, sehr, sehr schöne Liebesgeschichte. Und ich bin auch gespannt dann, ob noch weitere Charaktere vielleicht dann auch vielleicht, ob sich da was anbahnen könnte. Ich finde die Jungs auf jeden Fall sehr sympathisch. Aber ich muss sagen, die erinnern mich schon echt ein bisschen an die Haikyuu-Charaktere. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Also der Protagonist sieht irgendwie Kageyama sehr ähnlich. Und ich weiß jetzt nicht, wie der eine heißt. Das ist glaube ich, am Bass. Der sieht Asahi sehr ähnlich. Auf jeden Fall bisher eine super schöne Geschichte. Das ist ja ein Boys Love. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt ein krasser Boys Love wird. Also in Band 1 war es jetzt sehr sanft, hat mir auf jeden Fall zugesagt, weil ich bin es ja noch gar nicht so wirklich gewöhnt. Ich taste mich da gerade langsam ein bisschen ran an die Boys Love Themen. Ich weiß aber auch nicht, wie viele Bände das letztendlich werden. Ich glaube, bisher sind 6 Stück. Ich habe jetzt 5 hier, aber jetzt nach Band 1 kann ich auf jeden Fall sagen, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Das ist doch gut. Also Given ist auf jeden Fall wirklich sehr hübsch gezeichnet und bei Given ist auch der Vorteil, da haben die 4 Protagonisten haben natürlich alle andere Frisuren und man kann sie halt an den Frisuren sehr eindeutig auseinanderhalten. Er ist so ein bisschen melancholischer, auch teilweise so ein bisschen trauriger. Also nicht traurig im Sinne von, dass irgendwie voll viel Trauriges halt passiert, sondern es ist halt immer so eine leicht gedrückte Stimmung so ein bisschen, dass die nicht alle so ganz glücklich sind, sagen wir mal so. Das habe ich noch in Erinnerung. Ich habe den damals bis Band 5 gelesen, weil bis Band 5 sehr schnell hintereinander erschienen ist und dann war zwischen Band 5 und 6 war eine sehr lange Pause und ich habe Band 6 tatsächlich noch nicht gelesen, wieder mit dem Grund, weil da so viel Zeit zwischen lag, dass ich gar nicht mal so genau weiß, was bis Band 5 so passiert ist. Deswegen hat es für mich jetzt auch noch keinen Sinn gemacht, Band 6 zu lesen. Ich habe ein bisschen Interesse noch dran, den Anime zu gucken. Habe ich auch mal angefangen, aber da bin ich dann auch irgendwie, dann ist mir was anderes in den Sinn gekommen, habe ich es wieder liegen lassen. Aber der ist auch mittlerweile auf Blu-ray, DVD, glaube ich, erschienen. Bei Kaze müsste das sein. Ist halt auch wieder interessant und Boys Love Anime sind ja auch noch sehr selten. Deswegen ist das dann auch nochmal für mich wieder so ein Anreiz, es halt dann zu kaufen und zu unterstützen. Aber Given ist schon mit einer, der ist auch sehr anfängerfreundlich oder einstiegsfreundlich, weil er halt auch nicht so auf Sex ausgelegt ist und halt mehr auf eine vernünftige Handlung setzt, bei der die Charaktere auch wirklich, keine Ahnung, irgendwie Charakter auf jeden Fall entwickeln und da auch wirklich mehr erzählt wird, als nur sie kommen zusammen, haben einmal Sex und der Manga ist vorbei. Das ist halt bei Boys Love halt sehr häufig der Plot dieses Einzelbandes.
Ich freue mich da auf jeden Fall auf die weiteren Bände. Da werde ich jetzt wahrscheinlich auch relativ schnell durch sein, habe ich gemerkt. Da habe ich auf jeden Fall Lust, heute auch auf jeden Fall noch weiter zu lesen. Dann würde ich sagen, dann kommen wir noch zu den News, bevor wir dann mit dem eigentlichen Folgenthema beginnen. Dann starte ich einfach kurz durch mit Heartstopper. Da kommt nämlich jetzt, also es wurde angekündigt, dass wir eine neue Season bekommen. Auf jeden Fall Season 2 und 3 wurden jetzt angekündigt. Und ja, ich glaube, Heartstopper, da ist es, glaube ich, an keinem vorbeigegangen. Also letztendlich hat auf jeden Fall jeder davon mindestens mal gehört. Und als es angekündigt worden ist, ich habe auf Instagram gesehen, alle haben das gepostet und wir haben uns alle darüber so krass gefreut. Und auch du hast mir auch gesagt, dass dir die Serie richtig gut gefallen hat. Deswegen, ich glaube, wir sind alle hyped drauf.
Ich fand's mega. Also ich hatte ja schon vorher den Webcomic gelesen. Der ist ja auf Webtoon, glaube ich, online. Und ich habe mir auch die Bände auf Englisch gekauft, 1 bis 4. Jetzt habe ich noch den deutschen Band gekauft, einfach weil es so gut ist. Und ich habe in der ersten, also nachdem ich Heartstopper auf Netflix gesehen hatte, irgendwie Samstag auf Sonntag, habe ich das nochmal die ganze Woche durchgeguckt. Also ich habe einfach immer wieder, okay, es ist gerade zu Ende. Was machst du jetzt? Ist es schon wieder vorbei? Ach, du fängst mal von vorne an. Habe ich es nochmal von vorne geguckt. Und das habe ich irgendwie, in der Woche habe ich, glaube ich, Heartstopper 4-mal nochmal durchgeguckt. Und ich habe es einfach immer laufen lassen. Ich habe dann parallel auch mal ein bisschen gedanklich abgeschaltet. Aber immer wenn wieder eine Lieblingsszene von mir kam und in jeder Folge waren so 10 Lieblingsszenen von mir, habe ich da hingeguckt und dachte mir, oh, das ist so toll. Und ich finde Nick halt so toll.
Ja. Der ist wirklich toll. Ich finde die Charaktere auch so super. Und ich freue mich auch schon auf den zweiten Band, der dann erscheint. Ich glaube, der kommt diesen Monat raus. Ich habe ihn auf jeden Fall schon vorbestellt und freue mich da riesig drauf.
Und online hat sie jetzt auch wieder weitergezeichnet. Also ich habe letztes Jahr irgendwie im Herbst, glaube ich, gelesen und da waren noch gerade so Bilder zu dem Casting, zur Netflix-Serie und so weiter. Aber sie hat jetzt Anfang des Jahres weitergezeichnet. Deswegen, also so dann zu Band 5. Das wird auch toll. Bin ich sehr gespannt. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch parallel den Webcomic zu lesen. Kann ich nur empfehlen und der ist auch kostenlos auf Englisch verfügbar.
Den muss ich auch wahrscheinlich noch weiterlesen. Also ich hake ein bisschen darum, weil ich denke mir halt so, wenn ich jetzt halt weiterlese, dann nehme ich es mir schon vorweg letztendlich. Und ich weiß nicht, ob, wenn ich dann halt schon kenne, ob ich dann, ja, ob ich dasselbe dabei fühle, wenn ich dann halt die Serie sehe oder wenn ich dann halt auf Deutsch lese. Da bin ich ein bisschen am Überlegen. Aber ich habe auch schon weitergelesen gehabt, aber nicht so weit.
Sollen wir vielleicht noch kurz erzählen, um was es geht für die 5 Zuhörer, die Heartstopper noch nicht kennen und nicht wissen, warum wir so davon schwärmen?
Ja, du kannst gerne zusammenfassen, wenn du willst.
Also es geht um Nick und Charlie. Charlie ist Außenseiter so ein bisschen an seiner Schule. Der hat halt so eine kleine Clique mit Charakteren, die so ein bisschen anders sind. Charlie wurde vor einiger Zeit unfreiwillig als schwul geoutet und wird seitdem relativ stark gemobbt. Er hat auch einen Freund, Ben, mit dem er sich immer so heimlich halt irgendwie trifft und dann knutschen die halt zusammen. Aber öffentlich will Ben immer nichts von Charlie wissen und tut halt immer so, als würde er ihn nicht kennen. So wirklich, die begegnen sich, Charlie grüßt ihn und Ben so, was grüßt du mich? Ich kenne dich überhaupt nicht. Wer bist du so ungefähr? So richtig, richtig arschig. Und aus irgendwelchen Gründen wird Charlie neben Nick gesetzt und Nick kriegt das dann auch so ein bisschen mit dem Mobbing und sowas in die Richtung und freundet sich halt mit ihm an und kriegt dann natürlich dann auch mit, dass Charlie halt schwul ist und dass er mit Ben halt so richtig schlechte Erfahrungen gemacht hat und eigentlich ist Ben auch ein Freund von Nick halt. Und Nick kommt dann so ein bisschen, dass er überlegt, ist das mit zu Charlie, ist das halt Freundschaft oder empfindet er halt irgendwie mehr, weil er auch teilweise so Momente hat, wo er zum Beispiel eifersüchtig ist oder irgendwie so, die gucken zusammen einen Film und dann möchte Nick irgendwie, hat das Bedürfnis, Charlies Hand zu halten, ist damit aber auch megamäßig überfordert und schreckt dann wieder zurück und tut dann so, als sei halt überhaupt nichts gewesen, während Charlie halt mega happy ist, so weil alle mal sagen, Nick Nelson, der heterosexuellste Junge an der Schule, Star im Rugby-Team und alles drum und dran. Ist es ausgeschlossen, dass Nick schwul ist oder bisexuell oder sonst wie was? Charlie soll ihn sich aus dem Kopf schlagen. Und das ist dann so, also praktisch die Freundschaft, die sich zwischen den beiden entwickelt. Aber auch natürlich der Umgang, wie Charlie halt mit diesen Mobbern halt umgeht und seiner ganzen Ausgrenzung. Wir haben dann noch Tau und, wie hieß das Mädchen nochmal? L oder so?
Ellie, glaube ich.
Ja. Genau, die sind beide auch so ein bisschen, also Tau ist dann halt eher so ein Mann mit Worten. Wenn er dann blöd angemacht wird, dann kontert er halt immer mit irgendwelchen coolen Sprüchen. Ich habe das erste Mal mit einer Freundin zusammengeguckt und sie meinte immer, die sind so erwachsen. So wäre ich mit 15 nie gewesen, weil das, ich glaube, es ist, Charlie ist am Anfang 14 und Nick ist halt 15. Also die sind ein Jahr auseinander und immer so, die sind so erwachsen und egal, was halt ist, das konnte man immer nicht fassen, weil egal, welches Problem halt aufgetreten ist, die haben halt einfach miteinander geredet. Aber das tut halt auch so gut, wenn man vorher so viele Geschichten halt sieht und die Haupthandlung ist halt einfach, sie reden nicht miteinander, es entsteht ein Missverständnis, jeder macht das mit sich alleine aus und so füllt sich halt die ganze Staffel. Es ist so gut fürs Herz, diese Serie. Es ist auch richtig gut besetzt, also die Charaktere sind 1A getroffen, wie es halt in der Manga oder in der Comic-Vorlage halt ist. Es ist auch mit vielen sensiblen Themen, wird auch sehr, sehr sensibel umgegangen. Also es ist eine richtige Wohlfühlserie. Wohlgemerkt mit echten Menschen, also mit Schauspielern. Das ist kein Anime, von dem wir hier jetzt gerade reden. Könnte man vielleicht denken, aber Realverfilmung.
Es ist wirklich, also meiner Meinung nach wirklich bei Netflix momentan mein Highlight. Also, ich habe es auf jeden Fall auch noch vor, das nochmal zu schauen. Es ist eine Achterbahn der Gefühle. Also, ich habe so oft heulen müssen bei dieser Serie. Ich hätte es echt nicht gedacht. Am Anfang war ich so, es war halt sehr gehypt. Also, Nani hat davon auch sehr oft gesprochen gehabt. Und dann war ich so, ja, ich guck mal rein. Dann hatte ich ja den Comic schon gelesen, den fand ich ja wirklich sehr, sehr süß. Aber da war ich auch extrem schnell durch. Und die Serie hat mich dann nochmal wirklich im richtigen Moment gepackt. Und ich habe das so durchgesuchtet. Ich wollte gar nicht aufhören, aber dann war es schon so spät. Ich dachte so, nein, ich möchte es jetzt weiter gucken. Und wie du schon sagtest, die Charaktere sind, also beziehungsweise der Cast, der ist meiner Meinung nach perfekt gewählt. Also ich konnte wirklich, als ich den Comic ja davor schon gelesen hatte, du hast sofort gesehen, wer ist wer. Und auch die Mimiken wurden meiner Meinung nach extremst gut getroffen in den gewissen Szenen, wie ich sie halt noch aus dem Comic in Erinnerung hatte. Also es ist wirklich zu empfehlen, auch wirklich für alle eigentlich. Das ist echt schön.
Gut, dann sage ich jetzt meine News, weil das ist ja die Überleitung eigentlich nicht zum Thema. Ranma 1,5 kriegt ja bei Egmont eine Neuauflage. Also ist schon ein bisschen länger bekannt, aber jetzt kam letztens, Anfang Mai kam halt nochmal raus, also so ein paar Designs-Details halt. Also es wird sich auf jeden Fall an der japanischen Neuauflage orientieren. Das ist eine fast 2-in-1 Edition. Dieses Mal nicht gespiegelt, sondern japanische Leserichtung. Das ist ja die alte Version, hat es ja auch noch nicht. Und wir haben keinen Rückenbild, sondern wir haben halt natürlich mal den Schriftzug, Ranma 1,5, Band so und so. Und dann haben wir so einen kleinen Panda. Also Ranmas Vater kann sich ja in Panda verwandeln und Herr Sao Tome. Und dann gibt es so eine Bildfolge mit Herrn Sao Tome als Panda in so verschiedenen Kampfpositionen, weil natürlich ja auch die Kampfkunst in der Geschichte eine große Rolle spielt. Und am 9.9. kommt dann hoffentlich Band 1 für 12 Euro. Genau, da freue ich mich mega drüber, weil ich habe tatsächlich die alte Auflage, weil ich irgendwann mal verkauft. Also ich hatte den Anime komplett gesehen, habe dann nochmal von Ranma 1,5 das Ende gelesen im Manga, aber ich fand die Auflage halt nicht so richtig schön. Also dieses Rosa und dann dieses Rückenbild, dann waren auch ein paar Bände, waren halt bei der Buchrücken verknickt und weiß nicht, so ein richtiger Fan war ich von der alten Auflage nicht, aber die neu reizt mich jetzt. Also die möchte ich sehr, sehr, sehr gerne jetzt tatsächlich sammeln und um in Nostalgie zu schwärmen, wie toll ich Ranma finde. Also Ranma hat bei mir so einen Stein im Brett, aber vor allem den Anime. Ich habe den Anime halt immer gefeiert, aber da nochmal dann jetzt den Manga lesen und dann auch wirklich, wenn die Bände halt rauskommen, immer aktuell den neuesten Band. Das ist so einer meiner Vorsätze dann für Herbst 2022.
Also als ich damals die News gesehen habe, habe ich mich für alle mitgefreut, die ja damals schon Ranma 1,5 gelesen haben. Ich bin ja damals mit Inuyasha aufgewachsen. Ich hatte ja Ranma 1,5 auf jeden Fall nicht gelesen und auch den Anime leider nicht gesehen. Deswegen habe ich da eigentlich fast gar keine Ahnung. Ich weiß zwar ungefähr, um was es geht und dass es auch sehr witzig sein soll. Bin noch nicht so sicher, ob ich reinschauen werde, aber so habe ich eigentlich auch gedacht bei Yaiba, also bei dem neuen Werk von dem Mangaka von Detective Conan, beziehungsweise von dem alten, das ist aber das Werk, was davor erschienen ist, weil Detective Conan ist ja auch bei uns in Deutschland, glaube ich, 2001 erschienen, das ist ja auch schon sehr lange her und das war ja noch älter letztendlich und es hat mir auch richtig gut gefallen, deswegen mal schauen, vielleicht teste ich es mal aus.
Und da sind wir ja auch mitten im Thema, ne? Also mit diesen Neuauflagen. Jetzt wäre halt dann so dieses, ich feiere Ranma total. Also und so von der Story her, es ist natürlich nicht so die genialste Story der Welt. Es ist halt hauptsächlich Comedy. Also Ranma Sao Tome kommt mit seinem Vater zurück nach Japan, nachdem die halt in China so eine richtig krasse Trainingsreise gemacht haben, um da im Prinzip seine Verlobte kennenzulernen. Das haben nämlich die Eltern damals beschlossen, dass Ranma sich mit Akane verloben soll. Akanes Familie hat halt auch so einen Dojo-Kampf Kunstschule. Akane hat auch noch zwei Schwestern und Ranma taucht da halt dann auf und sind natürlich gar nicht so begeistert davon, finden sich auch, glaube ich, von vornherein gar nicht so toll, müssen aber auch, glaube ich, ab dann irgendwie, ich glaube, die müssen sogar zusammen wohnen. Dann ist halt der Clou, auf dieser Trainingsreise ist nämlich sowohl Ranma als auch sein Vater, Herr Sao Tome, sind in irgendwelche Quellen gefallen. Ranma in die Quelle des ertrunkenen Mädchens, der Vater in die Quelle des ertrunkenen Pandas und wenn man halt in so eine Quelle fällt, dann verwandelt man sich in das, was in dieser Quelle ertrunken ist. Das heißt, Ranma verwandelt sich jedes Mal, wenn er mit kaltem Wasser in Berührung kommt und es passiert in der Serie sehr oft, dass er aus Versehen mit kaltem Wasser in Berührung kommt, also so, keine Ahnung, mit einem Eimer übergossen, verwandelt er sich halt in ein Mädchen und Herr Sao Tome verwandelt sich in einen Panda. Und in der Geschichte tauchen noch sehr viel mehr Charaktere auf, die auch in eine Quelle gefallen sind und sich halt auch dementsprechend in irgendwas verwandeln. Und dann ist am Anfang ist halt ganz viel Situationskomik, dass halt einfach Ranma sich mal zwischen Jung und Mädchen verwandelt und dann hat man halt irgendwie Situationen, er verwandelt sich natürlich im Männerbad in der Mädchen wäre ja langweilig, er verwandelt sich erst irgendwie im Frauenbad und verwandelt sich dann wieder zurück in einen Mann oder sowas in die Richtung. Hat immer so total plumpe Geschichten. Man sieht Ranma relativ häufig, glaube ich, auch oben ohne als Mädchen, weil er total ungeniert ist, weil er sich so ein bisschen denkt, ist mir doch jetzt egal, so ungefähr. Dann Ranma und Akane können sich auch die ganze Zeit nicht so richtig leiden, aber irgendwie haben sie ja doch Gefühle füreinander, zumindest ist Akane sehr häufig sehr zickig, wenn irgendwelche anderen Frauen in die Geschichte eingebaut werden, die tatsächlich aus irgendwelchen Gründen auch was von Ranma halt irgendwie wollen. Es gibt, an der Schule gibt es die verrücktesten Charaktere, es lebt von den Charakteren und von der Situationskomik. Ich habe es gefeiert. Ich fand es wirklich gut. Ich habe mir tatsächlich alle Folgen, die es gibt, also die deutschen und dann ab da, das wurde ja irgendwie so ab bis Folge 80 oder so, wurde das damals ins Deutsche übersetzt und danach konnte man nur noch halt irgendwie Japanisch mit Untertitel halt schauen. Ich habe den kompletten Anime gesehen. Das Einzige ist halt so ein bisschen, es ist halt ein bisschen in die Länge gezogen, das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist ein bisschen altbacken, weil die ganze Geschichte spielt so in den 80ern gefühlt. Ich glaube, Ranma ist aus den 80ern. Ich glaube, es hat auch kein richtiges Ende, so ungefähr. Also, dass halt am Ende die halt wirklich zusammenkommen und heiraten, das war zumindest im Anime, war das in diesen 80 Folgen nicht gegeben. Und das ist auch in den ersten 30 Manga-Bänden, glaube ich, nicht passiert. So viel kann ich ja, glaube ich, schon mal spoilern. Deswegen ist es, glaube ich, für die Leute, die es halt wieder nicht kennen, ist es, glaube ich, so ein bisschen schwierig. Aber wenn man halt damit aufgewachsen ist und ich verbinde halt mit Ranma einfach eine richtig tolle Zeit. Und vor allem habe ich dann so vor 10 Jahren, nee, 10 Jahre ist doch, wie lange ist das her? 8 Jahre ungefähr, ich glaube, das war so 2014, habe ich halt nochmal, da hatte ich schon mal so eine Nostalgiephase und habe halt dann die Sachen von 2000 bis 2005 nachgeholt. Das ist ja, also Ranma, das ist ja schon Ewigkeiten her, dass es halt im Fernsehen damals lief. Und habe dann so 10 Jahre später, das ist halt auch jetzt 10 Jahre her, den ganzen Anime halt gesehen und ich verbinde damit halt deswegen eine total schöne Zeit. Ich habe mir da voll viel Zeit für genommen, mir ging es halt damals relativ gut dadurch und es hat mich glücklich gemacht und das soll es ja. Und jetzt möchte ich mir durch die Neuauflage, möchte ich mir dieses Lebensgefühl wieder zurückholen. Das, ach, dann sehe ich das, denke, oh, das war so schön, als ich das nochmal geguckt hatte und ach, diese Musik und das ist so lustig und deswegen werde ich mir das kaufen und dann ins Regal stellen und dann irgendwie bei Inuyasha oder sowas und das dann zelebrieren, dass ich dann die Mangereien von Rumiko Takahashi in einer schönen Neuauflage habe.
Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und werde auf jeden Fall mal reinlesen. Ich bin gespannt, was ich dann dazu sagen werde, weil ich ja diesen Nostalgiefaktor in dem Fall nicht habe. Aber es heißt ja nicht dann automatisch, dass es mir nicht gefällt. Deswegen, ich bin offen für alles. Ich werde es auf jeden Fall mal reinlesen. Hört sich auf jeden Fall sehr witzig an und es ist bestimmt auch mal was für zwischendurch, wenn man irgendwie gerade, weiß ich nicht, irgendwas richtig Ernstes und Brutales liest und dann liest mal ein Band dran, mal ein Halb dazwischen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann frage ich dich mal ganz direkt, was bedeutet Nostalgie für dich?
Man erinnert sich an eine schöne Zeit zurück. Also, dass ich dann irgendwie was Bestimmtes habe, jetzt in dem Fall halt eine Manga-Reihe oder eine Anime-Reihe und ich habe die in einem schönen Moment meines Lebens halt irgendwie gesehen. Oder in meiner Kindheit, aber wenn ich sie in meiner Kindheit gesehen habe, weiß ich tatsächlich gar nicht mal so richtig, was da passiert ist. Dann weiß ich nur noch, dass ich es damals mochte, aber warum ich es mochte und so, das weiß ich nicht mehr. Aber es erinnert mich halt an eine schöne Zeit meines Lebens und ich denke halt, wenn ich zum Beispiel diese Manga-Reihe sehe oder den Anime sehe, dann werde ich halt in diese Zeit zurückversetzt und es geht mir automatisch gut. Das ist so, glaube ich, meine Definition.
Ja, für mich ist es auf jeden Fall, wie du schon sagtest, auch ein Zurückerinnern an eine wundervolle Zeit, vor allem meine Kindheit. Und ich habe da auch sehr, sehr viele Erinnerungen auch an meine Familie und auch vor allem auch meine Schwester. Das war bei uns so, sie hat mich damals, ja, eigentlich zu Detective Conan gebracht. Also sie hatte damals wirklich eine Detektiv-Con-Phase. Sie hat ein Anime halt auch die ganze Zeit im Fernsehen geguckt gehabt. Das habe ich dann mit ihr geschaut. Aber auch wirklich noch länger, als es dann im Fernsehen fast gar nicht mehr lief, hat es immer noch weiter geschaut. Und wir haben dann immer irgendwelche Folgen zusammen angeschaut. Und wir haben auch zusammen dann gewisse Szenen abgezeichnet aus dem Anime. Und ja, sie hatte so total tolle Zeichnungen. Und meine waren damals, halt, ich war halt noch echt jung, waren halt echt schlecht. Und wir haben zum Teil wirklich von Detektiv-Con damals noch irgendwelche Folgen versucht zu synchronisieren. Also wir haben das dann nachgesprochen und aufgenommen. Das war so witzig. Ich hatte so schöne Erinnerungen dran. Und dann hatte ich auch zu Weihnachten meinen ersten Manga bekommen. Das war nämlich Detective Conan. Damals, das war, glaube ich, Band 1 bis 20 hatte ich. Auf eBay Kleinanzeigen hatte ich da irgendein Angebot gefunden. Deswegen, die Bände sehen auch nicht so toll aus, ehrlich gesagt. Aber das ist total egal. Ich habe damals da immer mal wieder reingelesen. Es ist halt einfach voll schön und ich liebe es einfach total und ich erinnere mich auch halt daran, wenn ich bei meiner Oma war, jedes Mal lief im Fernsehen irgendwas. Also One Piece hat meine Schwester leider immer weggeschalten. Dementsprechend habe ich das als Kind nicht gesehen. Ich hatte wirklich nur Inuyasha, Detektiv Conan gesehen, Yu-Gi-Oh! Kam auch noch und Digimon und deswegen, ich habe da so schöne Erinnerungen dran und ja, da erinnere mich echt gerne zurück.
Also Detektiv Conan war tatsächlich bei mir damals, ich habe den Anime nicht verstanden. Ich war dann noch verwöhnt von meinen Serien von früher. Also Sailor Moon war für mich halt immer schön gezeichnet. Das waren einfach schöne, große Mädchen mit hübschen Kostümen. Die Bösewichte sahen teilweise gut aus davor. Sowas die Rosen von Versailles, Lady Oscar, Lady Georgie, eine fröhliche Familie. Das waren halt immer so für mich so schöne Animes. Und dann kam Detektiv Conan dazwischen. Dieser Zwerg mit der großen Brille, dem großen Kopf, diesen komischen Proportionen. Ich habe die Serie einfach nicht verstanden. Ich habe die tatsächlich immer abgeschaltet. Dann den Fernseher ausgemacht und gewartet, bis halt eine Serie von denen kam, die ich halt mochte, die im Stil von früher waren. Oder Katzenauge ist auch so eine Serie, wo die Figuren halt alle so schön halt irgendwie aussehen. Und deswegen, ich habe Detektiv Conan damals nie eine Chance gegeben. Ich hätte ja natürlich auch, ich habe so viel Fernsehen geguckt als Kind. Hätte ich das gesehen, dann wäre ich jetzt auch totaler Detektiv Conan-Profi tatsächlich. Und ich bereue es, dass ich zu Detektiv Conan nicht diesen nostalgischen Bezug habe, weil ich das so häufig höre, dass man Detektiv Conan von früher kennt und das halt deswegen halt richtig, richtig feiert. Und ich habe das nicht. Und ich beneide dann immer andere darum, dass die irgendwelche nostalgischen Sachen halt haben, die ich nicht habe. Und dann wünsche ich mir, dass ich sie auch habe. Aber ich lasse dann so ein bisschen außer Acht, dass ich ja ganz viele andere Reihen oder Serien habe, zu denen ich halt diesen Bezug habe. Aber ich hätte gerne noch mehr. Das ist so, man will immer mehr schöne Erinnerungen haben und dann dies und das. Und Detektiv Conan, weil es halt auch bis heute noch präsent ist, ist diese anderen Serien, was weiß ich, eine fröhliche Familie oder so. Da redet halt fast keiner drüber. Da gibt es keine Manga-Serie zu. Der Anime ist auch nie, dass da großartig mal was zu erzählt wird. Oder Lady Georgie gibt es ja auch nicht als Manga. In Deutschland, in Frankreich ja, aber in Deutschland nicht. Die Rosen von Versailles ist seit 20 Jahren bei Carlsen vergriffen. Also ich habe den damals tatsächlich gekauft, als der erschienen ist. Diese großen schwarzen Bände für 12 Euro, richtig luxusteuer sind die damals gewesen. Aber deswegen, und diese Detektiv Conan ist halt so eine nostalgische Reihe, die bis heute so omnipräsent ist. Deswegen ist die auch so eine, ach, ich will es doch wissen. Deshalb habe ich mir auch die Black Edition gekauft, weil ich halt wissen wollte, ob ich überhaupt in der Zeichenstil gefällt. Und der gefällt mir jetzt auf einmal total gut. Und ich denke mir so, warum warst du als Kind so, wenn die nicht aussehen wie bei Katzenauge, dann magst du es nicht. Und ich habe als Kind halt wirklich so ausgeschlossen. So, ne? Also, wie ist der Anime gezeichnet? Nee, gefällt mir nicht. Das ist dummer kleiner Junge. Ich habe noch nicht mal verstanden, dass der tatsächlich einfach nur in einen kleinen Jungen verwandelt wurde, aufgrund dieses Giftes, was er halt gekriegt hat. Und das wird ja in der allerersten Folge direkt erklärt. Und das, wahrscheinlich wird es sogar im Intro erklärt, oder?
Ja, das ist, kommt immer vorne dran. Also, dass man es nochmal hört und irgendwann kannst du schon mitsprechen. Aber ich muss auch wirklich sagen, Detektiv Conan ist schon echt brutal gewesen. Also, wenn ich mir so denke, teilweise wirklich die erste Folge, die ja ausgestrahlt worden ist, als Conan dann letztendlich durch das Gift geschrumpft worden ist. Ja, der erste Fall direkt, da wurde ja...
In der Achterbahn, ne? Mit der Halskette oder sowas oder mit dieser Klavierseite. Nee, mit der Halskette.
Ja, genau. Und dann denke ich mir so, wenn du das halt so als Kind siehst, so, also ist es jetzt schon nicht ohne eigentlich. Und wenn ich mir auch so überlege, so wie viele Morde da passieren, so mit Kokoro Mori, egal wo er ist, überall ist plötzlich eine Leiche und Conan, für ihn ist das ja halt komplett normal. So, er wundert sich gar nicht mehr, er geht direkt hin und Spurensicherung und ich finde es einfach großartig. Ich lieb ja auch Krimis und sowas. Und True Crime und sowas.
Es ist halt richtig gut geschrieben. Ich finde es auch total witzig halt, dass dieser Detektiv, das ist ja von Ran, glaube ich, der Vater, der absolut keine Ahnung von seinem Job hat und da muss Conan ja die ganze Zeit aushelfen und für ihn irgendwie die Fälle lösen und irgendwann ist er, glaube ich, auch bei der Polizei so total hoch angesehen, dass wenn Conan halt irgendwelche Tipps gibt und sowas, dann gehen sie dem halt nach und wenn er sagt, haltet den mal fest, dann halten sie den erstmal fest und befragen den und es ist richtig, richtig gut geschrieben. Die Serie hat total viel Charme und ich denke mir immer, boah, warst du eine Idiotin. Wieso hast du das, als es auf RTL 2 lief, nicht einfach mitgeguckt? Weil ich habe ja sowieso fast alles geguckt. Wieso habe ich dann Detektiv Conan ausgelassen? Das ist so willkürlich und es ärgert mich da halt richtig. Und jetzt ist aber natürlich, Detektiv Conan ist halt so ein Riesenbatzen. Das sind ja auch beim Anime, sind es ja unendlich viele Folgen. Und ich meine, die sind doch jetzt seit einem halben Jahr oder so auf Crunchyroll verfügbar.
Ja, genau, bei Crunchyroll gibt's die. Da gibt's auch manche Filme, nicht alle. Und da hatte ich ja mit meinem Freund reingeguckt in den fünften Film, weil das halt der erste war, der da war. Und ich wusste halt nicht, dass mein Freund nie Detektiv Conan geguckt hatte, weil ich bin halt irgendwie direkt davon ausgegangen, dass es halt jeder gesehen hat. Aber es ist halt eigentlich total doof, weil ich habe zum Beispiel auch kein One Piece damals gesehen. Und dann kann ich ja nicht davon ausgehen, dass er es kennt. Und ja, er hat halt dann auch irgendwann gesagt so, ja, was ist da jetzt eigentlich los? Er checkt das gerade jetzt irgendwie nicht. Wieso ist der jetzt klein und keine Ahnung was? Ja, es ist halt interessant, wenn es dann Leute sehen, die halt diesen Nostalgie-Effekt dahinter nicht haben. Weil ich bin da ja wirklich Feuer und Flamme und sing mit jedem Opening mit. Und das ist für mich einfach so ein schönes Gefühl, das auch die ganzen Fälle jetzt nochmal mitzuerleben, auch wenn ich sie schon vom Anime kenne. Die Sachi auf Instagram hat auch einen super schönen Text geschrieben. Nostalgie ist für mich, wenn ich mit bestimmten Sachen wie eben Manga, schöne Erinnerungen, Emotionen verbinde, die schon weiter zurückliegen und dadurch wieder wachgerufen werden. Wenn ich also zum Beispiel eine Reihe lese, die ich als Kind schon gelesen habe. Selbst wenn ich den Manga jetzt nicht mehr ganz so toll finden sollte, kann ich mich erinnern, wie viel Spaß ich früher damit hatte. Und so haben einige für mich einfach Nostalgiewert. Und es bringt es ja alles wirklich gut auf den Punkt, was wir auch schon gesagt haben, mit den wunderschönen Erinnerungen auch einfach an die Kindheit. Dementsprechend, ja, Nostalgie ist wirklich was Schönes.
Ja, also ich stelle es halt auch fest, also diese Sachen, die man jetzt zur Nostalgie zählen würde, bei mir halt die Rosen von Versailles, Mila, Georgie, Yu-Gi-Oh! Tatsächlich auch und solche Geschichten, die sind bei mir einfach immer so auf einem hohen Brett, dass ich da überhaupt gar nicht objektiv drüber urteilen kann. Wenn mir jemand sagt, du würdest mir diese Reihe empfehlen, dann würde ich erstmal mal denken so, ja, auf jeden Fall, ich fand die halt mega gut. Und wenn dann, ich hatte ein paar Mal halt die Erfahrung gemacht, dass ich zum Beispiel dann meiner Nichte auch wieder, dann habe ich ihr die Rosen von Versailles gezeigt, also Lady Oscar, die erste Folge. Und ich war sofort wieder total im Fieber, weil ich höre das Opening, denke mir so, oh, ist das alles göttlich. Und sehe die Zeichnung im Anime, denke mir, oh, das ist alles so gut. Und das spielt ja alles kurz vor der Französischen Revolution in Frankreich. Oscar wird als Mädchen geboren in einer Familie, wo aber eigentlich alle zur königlichen Leibgarde gehören. Und deswegen wird sie halt von ihrem Vater als Junge erzogen, damit sie halt praktisch das, was halt eigentlich der Sohn hätte machen müssen, den der aber nicht hat, als Familienerbe halt antreten kann. Marie Antoinette kommt drin vor mit ihrer, sie hat ja angebliche Liebesaffären mit dem Graf von Fersen gehabt. Es ist alles so gut und es kam halt alles sofort wieder. Und meine Nichte dann so, das gefällt mir nicht. Ich finde das komisch gezeichnet und das ist so komisch erzählt. Und irgendwie so langsam gesprochen und die haben so komische Augen. Ich dachte so, was stimmt mit dir nicht? Habe ich wirklich gedacht. Ich habe es nicht gesagt, aber ich konnte es halt null nachvollziehen. Man kann diese Gefühle, die man für diese Reihen halt irgendwie hat, man kann nicht automatisch von anderen erwarten, die jetzt das erste Mal sehen, dass das halt genauso funktioniert. Und da muss man halt wirklich ganz objektiv überlegen, so Moment mal, wie ist der Zeichenstil, wie ist der Erzählstil, wie ist die Story? Kann das überhaupt noch punkten? Und viele von meinen alten Sachen sind halt so altbacken, dass sie halt heute zutage, dass es halt wirklich schwer wird, dass sie funktionieren. Aber ich habe immer sofort meine rosarote Brille auf. Und das, was Sachi halt auch meinte, das funktioniert bei mir halt tatsächlich auch bereit. Ich habe ja so mehrere Phasen gehabt. Also natürlich als Kind, RTL 2, die Animes. Dann hatte ich nochmal so um 2010 bis 2015 hatte ich eine Phase, da habe ich die ganzen alten Sachen von früher nachgeholt, habe nochmal Sailor Moon, die kompletten 200 Folgen geguckt, habe Dragon Ball gesehen, Ranma nochmal geguckt, habe Georgie nochmal geguckt und diesen ganzen Kram hat noch mal nachgeholt und ich fand es halt wieder richtig, richtig gut. Und aber dann hatte ich ja noch mal die Phase, so ab 2017 bin ich wieder mit Manga-Sammeln halt angefangen. Und die Serien, die ich tatsächlich da als erstes gelesen habe, also mein erster neuer oder die ersten neuen Romance-Reihen, die ersten neuen Boys-Love-Reihen, die ersten Shonen, die ich halt gelesen habe, die haben halt auch alle so eine Sonderrolle jetzt in der Sammlung. Das, auch wenn ich jetzt mittlerweile dann Romance-Reihen, Schulsetting 0815 aussortiere, Wolfgirl und Black Prince wollte ich dann doch behalten, weil das mit einer der ersten Reihen war halt, die ich damals gelesen hatte. Oder Verliebter Tyrannen war mit einer der ersten Boys Love Reihen, die ich halt gelesen hatte. Die finde ich halt bis heute großartig. Wahrscheinlich ist dann halt wieder, wenn dann jemand ein Review schreibt und denkt sich so, nicht so toll gezeichnet, 10 Bände das gleiche, Band 1 ist ja irgendwie eine Vergewaltigung gewesen, sowas ungefähr. Und so total zerrissen. Und ich denke mir so, was hat hier eigentlich? Ist doch voll gut die Reihe, total sympathisch und Charaktere und alles. Und es fällt mir so schwer, das ganz objektiv zu bewerten, weil ich es ja weiß. Das habe ich in Vorbereitung für die Folge, habe ich zum Beispiel Mila gelesen. Und Mila ist ja auch, das wurde ja auch so richtig gehypt, als das von Egmont angekündigt wurde. Jetzt sind schon 2 Bände erschienen. Zwei sind erschienen, ne? Von 4. Ich habe jetzt den ersten, ich habe den ersten Band gelesen. Das ist ja ein Sammelband, das umfasst so die ersten 25 Folgen des Animes. Also wirklich bis die das erste Turnier halt tatsächlich gewinnen. Also vom Manga her, es ist halt objektiv, kann man sagen, wenn man Mila, den Anime von früher, nicht kennt und nicht aufgrund von Mila angefangen hat, Volleyball zu spielen und die ganze Zeit mit Luftballons rumzuspielen und dies und das und alle in der Clique hatten irgendwelche Namen aus dem Anime und wir haben uns im Sport ständig vorgestellt, dass wir Mila, Midori und wer auch immer halt alle sind, dann funktioniert das nicht. Also der Manga ist tatsächlich, muss man leider sagen, ganz schlecht gealtert. Also natürlich, was halt schon mal ist, die Volleyballregeln haben sich halt geändert. Die sagen immer, wir spielen nach den neuen europäischen Regeln mit 6 Mann. Das haben die irgendwie in den 60er Jahren oder so geändert. Die haben vorher mit 9 Leuten Volleyball gespielt, das wusste ich auch noch nicht, das wurde da extra erklärt. Und die haben nämlich 1999, glaube ich, das Punktesystem geändert. Dass man bis 25 Punkte jetzt spielt, das kennst du ja von Haikyuu, ne? Man spielt bis 25 Punkte.
Ja, ja,
und genau. Man kann punkten, egal, also wenn man andere Fehler Fehler macht, dann hast du halt automatisch einen Punkt. Und früher war es so, du konntest nur bis 15 Punkte spielen und du hast nur gepunktet, wenn du auch den Aufschlag hattest. Und das war, also bei Mila war das noch alles ganz neu, dass die mit 6 Leuten spielen. Dann kommen auch so Sätze, dass sie es noch nicht gewohnt sind, mit 6 Spielerinnen zu spielen. Und ich so, habe ich halt immer nicht gecheckt, weil ich das nicht wusste mit diesen 9 Spielern vorher. Oh. Dann die Trainingsmethoden, die sind mega brutal. Also die werden die ganze Zeit einfach nur mit Bällen abgeworfen und trainier weiter, du trainierst nicht hart genug und die brechen reihenweise zusammen, fangen fast an zu heulen. Mila ist auch tatsächlich am Anfang relativ arrogant. Also, dass sie nicht so diese typische Shoujo-Protagonistin ist, also so ein bisschen zurückhaltender oder mehr auf Gerechtigkeit aus oder sowas. Sie hat da schon, die Ohrfeigen sich da gegenseitig. Also im ersten Band sind mehrere Ohrfeigen geflogen, weil die da irgendwas ausgefochten haben. Und dann, nachdem sie sich gegenseitig geohrfeigt hatten, waren dann die Fronten geklärt und war interessant. Aber es ist auch vom Zeichenstil und sowas, ne, habe ich schon gesagt. Mila ist einfach schlecht gealtert und es kommt natürlich, wenn man jetzt Haikyuu kennt, stinkt das halt total gegen ab. Aber ich glaube auch, dass Egmont damit gerechnet hat und dass die halt Mila hauptsächlich auch in dieser Sammlerversion produzieren für die Sammler wie mich, die Mila von früher kennen, weil da ist es halt ein Must-Have. Also dann macht es mich glücklich, dass ich die Reihe halt habe. Aber ich fände auch den Anfang bei Mila vom Anime nicht ganz so gut. Also mir gefällt es halt besser, wo die auf der weiterführenden Schule sind. Da hatten die im Anime diese blauen Trikots. Und ganz am Anfang ist sie ja noch so, gehört sie noch zu den Schulrebellen und war da irgendwie noch so kränklich. Und erst als ich das Team so ein bisschen zusammengefunden hatte und die so das erste große Turnier gespielt haben, ab da fand ich es halt auch im Anime halt irgendwie viel cooler. Tatsächlich war das andere war so eine ganz dunkle Erinnerung, dass ich das auch gar nicht mal so genau wusste, wie Mila halt gestartet ist. Aber also es ist interessant. Es ist halt wirklich ein Beispiel, wo ich halt echt gespannt bin, wie andere Mila bewerten, die das nicht von früher kennen, die es jetzt nur kaufen, weil der Titel halt von Leuten wie mir dementsprechend auch hochgehypt wird.
Also ich habe ja Mila nicht gekauft. Ich finde es zwar echt cool, dass es rausgekommen ist. Ich hatte es mir überlegt, aber ich habe die Zeichnungen gesehen. Ich glaube, ich kann es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich sie einfach lesen, weil du auch erzählt hast, es ist ja schon total alt und ja, die Zeichnungen sind vielleicht nicht so toll, aber mich würde es trotzdem mal einfach interessieren, wie die Manga damals eben waren. Das ist ja trotzdem ein Stück auch Geschichte, die da geschrieben worden ist und deswegen wollte ich es eigentlich vielleicht doch mal ausprobieren. Aber wie du schon sagtest, scheint ja sehr schlecht gealtert zu sein und auch der liebe Phil, kann ich auch kurz vorlesen, fand ich witzig, der hat auch drüber gesprochen. Also Nostalgie bedeutet für mich, in alten Erinnerungen zu schwelgen. Das finde ich sehr wichtig, gerade in der heutigen, schnelllebigen Zeit. Zum Beispiel als Kind diese Unbeschwertheit genossen zu haben. Das sind Gefühle und Gedanken, die einem späteren Leben positiv stimmen können, wo man gerne dran zurückdenkt. Bei Dragon Ball, One Piece, mitfiebern während der Kämpfe, über Chinchan lachen, Fußball spielen zu wollen wie Tsubasa. Man muss aufpassen, bestimmte Werke nicht zu stark zu idealisieren. Manches ist schlecht gealtert, hat aber für jeden eine eigene besondere Bedeutung, für die man natürlich nicht schmälern sollte. Genauso ist es toll, wenn man neuen Dingen offen gegenübersteht. Und diese neuen Dinge sollte ich vielleicht auch einfach nutzen, um dem Werk einfach eine Chance zu geben, auch wenn mir vielleicht der Zeichenstil nicht gefällt. Ich denke, das werde ich dann vielleicht auch mal nach der Folge angehen und vielleicht mal, ja, den ersten Band kaufen.
Also es ist auf jeden Fall bei Mila, man hat da wirklich so einen stilistischen Wandel so ein bisschen gesehen. Also später die ganzen Shoujo-Reihen, Arina Tanemura, das ist ja voll mit Rasterfolie und Blumen und Sternen und Glitzer. Und Mila hat das schon so ein bisschen. Da gibt es dann so wirklich so teilweise Panel, wo einfach mal um Mila herum werden dann so Blumen gezeichnet, die eigentlich so gar nicht so richtig hinpassen, aber die sollen halt dann dieses Shoujo-mäßige halt irgendwie darstellen. Und es geht ja auch teilweise so ein bisschen auch, Mila ist ja auch verliebt in Tsutomu am Anfang. Und das ist auch so richtig cool eigentlich. Also da ist sofort direkt so eine Liebesdreieck Geschichte, weil zwei Mädels in den gleichen Typen verliebt sind und Zickenkrieg, alles drum und dran. Die müssen da erstmal ihre Freundschaften auskämpfen und dann sind da auch teilweise so Hintergrundelemente. Das wurde ganz schnell, glaube ich, also ich glaube, kann sein, dass das früher halt häufiger so gemacht wurde. Ich habe ja sonst nur so Manga gelesen aus der Zeit, Osamu Tezuka oder Devilman oder sowas. Und dann hast du da auf einmal die Sonne und wenn die halt, wenn es Sonnenuntergang ist oder morgens oder sowas, dann ist die Sonne so komplett schwarz schraffiert. Das sieht so richtig creepy aus. Das erinnert mich immer deswegen an so Horror-Manga, dass ich das irgendwie in Drifting Classroom oder sowas halt sehen würde und dann ist es aber in Mila in einem Shoujo-Manga oder dass dann halt auch die Sonne hat dann nochmal so ganz viele kleine Striche so kreisförmig drumherum angeordnet und ich finde teilweise deswegen diese Hintergründe halt so befremdlich, weil es in den 90ern und so wurde es ja schon komplett anders gemacht und der Manga ist aus den 60er Jahren und dann gibt es halt noch diese ganzen Hintergrundtechniken, die ich sonst nicht aus Shoujo-Manga halt kenne und dann haben sie noch diese dicken Augenbrauen und die haben bei Mila ist dann noch diese ganz klare Panel-Ausstattung, dass da wirklich immer so alles schön mit Lineal gezogen wurde. Und die Shoujo-Manga aus den 90ern und aus den 2000ern, die sind, also Fruits Basket oder so, ich finde, die sind total unübersichtlich. Also da ist dann auf einer Seite sind irgendwie 7 oder 8 Panel, teilweise auch Panel ineinander, dass du schon gar nicht mehr so genau erkennst, welches du als nächstes lesen musst. Überall sind noch irgendwelche Sprechblasen eingefügt von Charakteren, die gar nicht im Bild sind und sowas in die Richtung. Die sind dann bei Fruits Basket nur mit so einer kleinen Maus oder sowas gekennzeichnet, damit du weißt, wer das halt sagt, auch wenn du ihn nicht sehen kannst. Und Mila ist das halt alles noch total clean und so, ne? Und mittlerweile sind ja die Shoujo-Manga auch wieder, dass die klarer sind. Also da sind dann auch wieder nur 2 bis 4 Panel auf einer Seite, große Zeichnungen, schlichte Hintergründe. Und das war aber die letzten 20 Jahre, war das einfach voll, voll, voll. Viele skizzenartig, aber es war einfach viel drin. Und Mila halt davor war auch viel, aber es war halt noch alles so super strukturiert und klar getrennt und für jede Sache ein einzelnes Panel. Und also so geschichtlich ist es auf jeden Fall sehr interessant, mal so ein Shoujo aus den 60ern, dann vielleicht die Rosen von Versailles aus den 70ern, irgendwie aus den 80ern, Katzenauge oder sowas in die Richtung, Bananafisch ist glaube ich auch aus den 80ern, dann 90er Sailor Moon, 20er könnten also 2000er, was typisches, das sind die Sachen, die in der Daisuke damals liefen und dann jetzt die modernen Shoujo. Also es macht auf jeden Fall Sinn für das Genre, wirklich so das alles sich einmal anzuschauen, wie sich das auch so vom Gestalterischen halt wirklich entwickelt hat.
Jetzt hast du mich wieder angefixt. Ich glaube, das muss ich echt ausprobieren. Das interessiert mich jetzt echt, wie das da gezeichnet ist und auch mit den Hintergründen, wie du sagst, der Schattierungen und sowas. Also das werde ich auf jeden Fall ausprobieren und auf jeden Fall berichten, wie ich es dann empfunden habe. Aber mich würde mal interessieren, da du deutlich mehr ältere Manga kennst als ich, was fällt dir denn noch so ein, wenn du jetzt an schlecht gealterte Manga denkst? Oder welche Manga sind gut gealtert? Dass man einfach sagen kann, okay, ich möchte jetzt vielleicht einen Manga lesen, der ja schon älter ist, aber der vielleicht auch in der heutigen Zeit vielleicht sogar wieder aktueller ist.
Also ich kenne ja von den alten Sachen, kenne ich ja wirklich total wenig. Aber mir geht es momentan so, dass ich super gerne Shoujo-Reihen aus den 2000ern lese oder aus den 90ern. Weil ich mag diesen etwas altmodischeren Stil mag ich lieber als den neuen. Und das kann auch sein, dass das auch so ein Nostalgie-Vibe halt irgendwie oder so bei mir halt hat. Aber ich habe zum Beispiel, jetzt im Winter hatte ich wie Juliet gelesen. Ist auch eine Shoujo-Reihe, die lief halt damals in der Banzai. Ich kannte die aber nicht in der Banzai, in der Daisuke meine ich. Ich kannte die halt aber früher nicht. Und das ist halt auch so ein bisschen so wie bei Cinderella Closet, dass der Junge sich als Mädchen verkleidet, aber er muss halt irgendwie 2 Jahre lang als Mädchen an der Schule den Abschluss schaffen, ohne das Auflicht, dass er in Wirklichkeit ein Junge ist. Das ist irgendwie eine Absprache mit seinem Vater, weil er ansonsten das Erbe seines Vaters antreten möchte. Das will er aber nicht. Er will stattdessen Schauspieler werden. Und die Geschichte war jetzt auch wieder eine von denen, ich habe mich allein schon in den Zeichenstil verliebt. Und es ist halt dieser alte Zeichenstil. Gestern habe ich Melzamer Band 1 gelesen. Sie ist an eine ehemalige Jungschule gekommen. Da sind jetzt seit ein paar Jahren sind auch Mädchen zugelassen. Folglich ist die Schule 80% jung. Die benehmen sich alle wie Sau. Überall liegen schmutzige, da steht eine Turmbeutel rum. Die lassen ihre Sachen überliegen. Die benehmen sich halt einfach so wie jung unter sich so gefühlt. Und sie kriegt dabei Zustände. Hat mega viel gemacht, ist Schulsprecherin geworden, kommandiert da alle rum. Muss aber in ihrer Freizeit in einem Maidcafé arbeiten, weil der Vater hat die Familie verlassen, sie hasst dementsprechend auch Männer, weil der Vater die Familie verlassen hat, um ihre Mutter zu unterstützen, weil sie Geld verdienen muss. Und das Maid-Café ist halt für sie ein Job, den sie halt noch gut machen kann, der nicht zu anstrengend ist, bei dem sie halt gut verdient und sie kann aber trotzdem noch genug für die Schule lernen, um da die Leistung zu erbringen, die sie von sich erwartet. Und dann dachte ich auch erst so, als ich dann Takumi, ich kenne es ja aus dem Anime, als ich dann Takumi gesehen habe, das ist dann der Love Interest in der Reihe, da ich so, boah, total krakelig gezeichnet, so voll die zackeligen Haare. Das ist alles gar nicht so Bishonen. Jetzt sind die ganzen Shoujo-Reihen, die sind so richtig Bishonen gezeichnet. Also die Charaktere sehen alle aus wie so Traumprinzen, schöne Frisuren. Auch die Mädels haben immer richtig schöne Klamotten an, alles total süß und so weiter. Und da war das alles noch so krakelig. Und bei Wie Juliet halt auch. Aber ich liebe das. Das ist dieser Stil 95 bis 2010 oder so wird das ungefähr sein. Das ist so mein Stil, den ich am meisten feiere. Und er ist zwar ein bisschen anstrengend zu lesen, weil das auch dieses etwas verwirrende durch die Seite kommen ist, dass man ab und zu nicht so genau weiß, welche Sprechblase die nächste ist. Aber ich mag den Charme aus den Serien halt am liebsten. Und davor kenne ich zu wenig. Und Mila ist mir tatsächlich vom Stil zu altbacken. Aber ich kann tatsächlich nicht sagen, ob ich jetzt Katzenauge oder so halt gut finden würde, weil ich das halt tatsächlich als Manga nicht gelesen habe.
Also ich muss auch sagen, von den Stilen her, ich finde die älteren Stile auch super schön mittlerweile. Also früher hat man ja oft gehört, also vor allem auf Social Media, immer so, ah, die alten Manga, die sehen alle so altbacken aus. Das finde ich gar nicht. Ich habe jetzt ja auch mal ab und zu mal irgendwelche Reihen, die du mir auch teilweise empfohlen hast oder andere Leute mal reingelesen. Und ich finde, die haben viel, viel, viel mehr Einzigartigkeit. Du erkennst die viel besser wieder. Ich finde, bei den heutigen Shoujos, die Stile, die sehen alle so total ähnlich aus. Also, die kannst du nebeneinander legen. Okay, die Augen sind ein bisschen anders, aber ich finde, die sind schon sehr, sehr ähnlich. Und das war irgendwie damals bei den Manga irgendwie, habe ich das Gefühl, noch ein bisschen was Besonderes mit dem Zeichenstil. Und ich finde das wirklich echt, echt hübsch gezeichnet. Deswegen bin auch offen, auf jeden Fall jetzt ältere Shoujos zu lesen. Ich werde jetzt auch immer mal, wenn du mal wieder was empfiehlst, werde ich da auf eBay Kleinanzeigen mir auch mal Benachrichtigung setzen, falls dann irgendein Angebot reinkommt. Es gibt ja auch, wie gesagt, echt tolle ältere Reihen und die muss ich auch echt noch ausprobieren.
Ich finde aber auch bei Shonen ist es ähnlich, ne? Also da hat man, oder nicht ähnlich, bei Shonen finde ich, ist teilweise dieser etwas skizzenhaftere Zeichenstil und teilweise diese unübersichtliche Seitengestaltung, vor allem bei den Kämpfen, das ist bis heute tatsächlich, finde ich, in vielen Reihen so geblieben. Also wenn man jetzt vom Stil Naruto-Vergleich mit vielleicht jetzt Jujutsu Kaisen heute, finde ich schon, also dass da, also Naruto ist sehr effizient gezeichnet, aber da sind viele Elemente halt gleich geblieben, dass die, wenn sie halt Kämpfe zeichnen, da ist, glaube ich, viel Stilistisches gleich geblieben, auch von den Situationskomik-Sachen zwischendurch, da hat sich, finde ich, nicht so viel verändert. Ich glaube, da ist vielleicht liegt es am Pensum, dass man die Shonen-Sachen, die sind ja ganz häufig, dass die wöchentlich laufen, dass die halt ihre 10 Seiten, 20 Seiten in einer Woche halt zeichnen müssen, oder ist es zweiwöchentlich? Gott, weiß ich gar nicht. Aber dieser Rhythmus, ob jetzt Naruto vor 20 Jahren veröffentlicht wurde oder Jujutsu Kaisen jetzt, da hat sich nicht viel geändert. Das heißt, da sind, glaube ich, die Umstände anders. Und bei den Shoujo-Reihen ist auf jeden Fall, dass die halt mehr auf andere Zeichnungen setzen. Wobei ich glaube, es liegt auch daran, dass sie mittlerweile, Shoujo ist halt immer, glaube ich, am Grafiktablet gezeichnet und früher war ja alles mit Tinte.
Die liebe Uraharaki hat auf Instagram auch einen Aspekt reingebracht, der mir irgendwie nicht direkt eingefallen ist, aber da hat sie wirklich recht mit. Sie hat geschrieben, dass die Nostalgie auch ein trauriges Gefühl mitbringt, weil man eben an Dinge denkt, die man eben damals gelesen hat zum ersten Mal und jetzt eben nicht mehr so wie damals erleben kann.
Ja, da stimme ich ihr auf jeden Fall zu. Man wünscht sich bei einigen Geschichten, die einen so richtig umgehauen haben, tatsächlich, ich würde gerne einmal mein Gedächtnis löschen, dass ich nur diese Geschichte vergesse, damit ich das einfach nochmal erleben kann. Und so gesehen hat es halt irgendwie was Trauriges. Und es ist auch bei mir dann zum Beispiel immer so, ich versuche dann immer Reihen zu finden, die ich genauso feiere wie damals diese eine Reihe, mit der ich dieses nostalgische Gefühl verbinde. Ich bin immer auf der Suche danach, dass ich wieder solche neuen Erinnerungen halt im Jetzt kriege. Aber es funktioniert ja nicht so richtig, weil man ja natürlich diese Lebenserfahrung, es ist nicht das Gleiche. Aber was vielleicht noch so was Melancholisches, was ich dazu noch sagen kann, diese Phasen, in denen ich Sachen von früher nochmal nachgeholt habe, das waren immer Phasen, in denen es mir im Leben tatsächlich nicht so gut ging. Also damals, als ich diese Sailor Moon-Geschichte und alles halt nachgeholt hatte, da war ich gerade mit der Ausbildung fertig und hatte Probleme in den Berufseinstieg. Und da habe ich dann halt einfach meine Kindheit nachgeholt und dann nochmal diese alten Anime-RTL-2-Serien von früher geschaut. Jetzt zum Beispiel diesen Winter hatte ich auch eine nicht ganz so gute Phase. Und dann habe ich mich zurückerinnert. Und eins meiner absoluten Lieblingscomputerspiele war immer Zelda Ocarina of Time. Das habe ich aber das letzte Mal 2000 gespielt, so gefühlt. Oder 2001 oder sowas. Also wirklich auf dem Nintendo 64. Und das habe ich so das letzte halbe Jahr gemacht. Ich habe dann tatsächlich nochmal Zelda komplett nachgeholt. Ich habe Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask von früher nachgespielt. Also Replay nach 20 Jahren und habe aber mir dann noch die anderen Spiele halt aus der Reihe halt geholt und spiele die halt jetzt tatsächlich auch. Ich bin noch nicht fertig, weil das halt einfach so viele Spiele sind. Und aber bezüglich Manga habe ich tatsächlich noch die Zelda-Manga geholt und habe die dann immer praktisch, wenn ich jetzt schon Ocarina of Time gespielt habe, habe ich auch parallel Ocarina of Time als Manga gelesen. Oder dann habe ich Majora's Mask gespielt, Majora's Mask gelesen. Jetzt spiele ich gerade Wind Waker. Da gibt es leider keinen Manga zu. Aber dann gibt es wieder zu Phantom Hourglass für die Nintendo DS war das damals, gibt es auch wieder eine Manga. Und nach Wind Waker werde ich ja als großes 3D-Zelda werde ich natürlich Twilight Princess spielen und das ist ja die Reihe, die aktuell bei Tokyopop läuft. Das sind jetzt 9 oder 10 Bände und die ist auch in Japan noch laufend. Und da muss ich dazu sagen, wieder so bezüglich Nostalgie, weil auch die Zelda-Manga sich, glaube ich, richtig, richtig gut verkaufen bei Tokyopop. Irgendwie, ich sehe die nie in Manga-Sammlung, weil die unter Manga-Sammlung immer so, das ist ja nicht so die geile Story. Ist ja nur dieses Computerspiel irgendwie in schnell erzählt und so. Aber unter Zelda-Spielern sind die Manga schon richtig cool und die die haben auch nochmal so einen Push Nostalgie, weil die, wenn man auch mit zum Beispiel mit Zelda halt groß geworden ist, ist es natürlich, dann hast du die ersten Teile, hast du halt in deiner Kindheit gespielt. Und weil immer wieder Spiele halt rauskommen, ist Zelda jetzt eine Möglichkeit, wo man das halt immer wieder auffrischen kann, dieses nostalgische Erlebnis. Und wenn ich es spiele, geht es mir automatisch gut. Ich glaube, das haben auch viele mit Pokémon, weil Pokémon, die Reihe, die läuft ja auch schon seit Ewigkeiten. Das heißt, wenn man als Kind Pokémon gespielt hat, rote Edition oder Silber oder was auch immer, ist man ja jetzt auch, wenn jetzt eine neue Version halt rauskommt, Saphir, Diamant für die Switch oder Legenden Arceus oder sowas, man ist wieder mit drin. Das ist so eine sichere Quelle, bei der es einem, was man machen kann, dass es einem gut geht, bei der man nostalgische Gefühle bekommt oder halt einen Reread. Aber da muss man auch sicher sein, dass man nicht nach 30 Jahren enttäuscht wird oder nach 20 Jahren und denkt sich so, boah, die Serie habe ich ja ganz anders in Erinnerung. Ich dachte, sie ist total cool oder ist sie gar nicht. Und bei Animes von früher habe ich immer das Problem, zum Beispiel, die sind zu lang gezogen. Also das ist mit One Piece und sowas, habe ich ja auch nicht geguckt, aber viele Anime-Serien werden halt extrem langsam erzählt von früher. Dass du im Manga könntest du 5 Minuten lesen und hast das gleich gelesen, wie wenn du dir 20 Minuten Anime-Serie halt anschaust. Und das macht mir zumindest Probleme. Da bin ich momentan lieber punkto Gaming und parallel die Zelda-Manga lesen. Das ist so momentan mein Geheimrezept für gute Laune.
Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wenn man gerade mal eine Phase hat, wo es einem nicht so gut geht, dann können einem diese Anime oder Manga wirklich ein bisschen, ja, dabei unterstützen, dass es einem wieder ein Stück weit besser geht. Ja, das stimmt wirklich. Da muss ich dir wirklich recht geben. Das ist bei mir auch so gewesen. Bei Inuyasha, da habe ich den Inuyasha-Anime nochmal geschaut. Den habe ich dann damals immer mal wieder geschaut und da geht es einem irgendwie direkt besser, weil man denkt einfach an schöne Zeiten zurück und ja, wie unbeschwert teilweise man damals die ganzen Anime geschaut hat, dass es halt wieder bessere Zeiten geben wird und es ist halt einfach echt schön. Und ich finde es aber total schade, was jetzt halt auch zum nächsten Punkt kommt, also welche Reihen man eigentlich so mit Nostalgie verbindet. Einfach wegen meiner Generation. An mir sind so viele Titel vorbeigegangen, die ich einfach nicht mal gesehen habe. Bei mir lief halt wirklich, als ich den Fernseher angemacht habe, ich habe damals Detektiv Conan gesehen, Inuyasha und Pokémon. Digimon lief teilweise, aber auch, glaube ich, relativ selten, aber so wie Naruto lief gar nicht. Was hatten wir denn jetzt noch? Shaman King lief bei mir nicht. Also Sailor Moon habe ich auch nicht gesehen, damals als Kind. Ich weiß nicht, ob ich zu den falschen Tagen oder Zeitpunkten reingeschaltet habe oder ob es wirklich daran lag, weil ich halt, ja, ich bin ja 2000 geboren, dass ich dann die Titel, die dann da kamen, da war ich dann halt noch zu jung. Aber ich finde es halt so schade, wie du sagtest, dass man vielleicht manche Titel halt einfach nicht mitgenommen hat oder nicht mitnehmen konnte.
Also ich habe auch das Gefühl, dass es halt so ein Loch gab. Also in meiner Kindheit gab es noch das gute RTL2-Kinderprogramm und da lief wirklich von Mittag bis 17 Uhr oder so liefen dann nur Animes. Und in der Zeit war ich halt Kind und durfte relativ viel Fernsehen gucken, beziehungsweise hatte auch irgendwann einen Fernseher auf meinem Zimmer und habe dann auch endlos viel Fernsehen geguckt. Dann gab es irgendwann mal eine Phase, da liefen, glaube ich, Animes immer auf MTV und sowas. Also da habe ich auch damals immer heimlich Golden Boy geguckt und musste dafür tatsächlich mein Zimmer abschließen, weil das so peinlich gewesen ist. Und dann, es gab aber irgendwann mal eine Phase, da waren nämlich die Animes von RTL 2 weg. Und dann lief da nur noch so irgendwelche Reality-Pseudo-Lebenshilfeserien. Und man konnte aber auch noch nicht Animes so gut streamen. Also jetzt mittlerweile kann man ja wieder relativ gut mit Animes aufwachsen, weil auf Netflix, Prime, Crunchyroll, Wakanim sind ja überall für 5 Euro oder was unendlich viele Animes gucken. Und irgendwie gibt es da, glaube ich, eine Zwischenphase, wo man noch nicht gut streamen konnte, aber die Animes nicht im Free-TV laufen. Und mittlerweile ist ja auch auf Pro 7 Max, läuft ja auch relativ viel, aber die laufen, glaube ich, eher abends im Fernsehen und tagsüber laufen dann irgendwelche Dokumentationen und sowas in die Richtung, die dann auch wieder eher abschreckend sind. Das heißt, man hat Pro 7 Max nicht sowieso den ganzen Tag laufen, sondern nur ausgewählt, wenn halt jetzt Anime-Programm ist abends. Aber ich glaube auch, das ist halt wirklich es gab dieses Loch im Fernsehen, wo Anime nicht so gut verfügbar waren und das war wahrscheinlich so ein Tiefpunkt. Und für ganz viele ist ja eigentlich Anime der Einstieg zu Manga und von da aus wird es dann ein Selbstläufer, dass man halt einfach total viel entdeckt, wenn man natürlich auch, es gab halt schon total viel und es wird auch noch total viel gezeichnet und entstehen, von dem wir jetzt nur zu träumen wagen. Ja, weil ich glaube halt auch, dass du dann vielleicht in der Zeit Kind warst, wo einfach der Zugang zu Anime am meisten beschränkt war. Weil Inuyasha und so, das lief damals auch irgendwie, das lief nicht auf einem dieser Hauptsender, ne? Das lief doch auch auf einem Spartensender zu, und man musste schon irgendwie suchen.
Ja, ich vermute auch, dass es auf jeden Fall, es lief, glaube ich, nicht auf RTL 2. Ja, ich weiß es halt auch nicht mehr so genau, weil meine Schwester immer leider die Fernbedienung in der Hand hatte und entschieden hat, was wir schauen. Aber auch so eine Reihe, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, Pokémon. Das ist ja auch bei mir auch so eine Reihe gewesen damals. Also nicht der Manga, sondern eher der Anime und vor allem halt auch die Spiele. Du hast ja auch schon Zelda genannt. Für mich war es halt damals Pokémon. Ja, die rote Edition damals, das war mit Glurak und so. Es war einfach so schön, auch mit den Pokémon-Karten. Ich habe zwar auch Yu-Gi-Oh!-Karten gespielt, aber gesammelt. Gespielt habe ich nie damit, weil wir es irgendwie nie verstanden hatten. Also wir haben es ja immer nur gesammelt gehabt. Das war halt auch total toll damals.
Einige Sachen, die vor 20 Jahren schon funktioniert haben, zum Beispiel Naruto lief ja auch im RTL 2 Nachmittagsprogramm. So 2004 lief das auf jeden Fall. Funktioniert jetzt immer noch. Also jetzt ist immer noch die jugendliche Generation, die mit Naruto teilweise wirklich anfängt, zu Manga und Anime dadurch kommt, ist ein Dauerbrenner. Also Naruto ist 20 Jahre alt, aber es ist unglaublich gut gealtert. Also das ist immer noch so ein Catcher, wie als es damals entstanden ist. Dragon Ball, sagen ganz viele, funktioniert nicht tatsächlich. Dragon Ball läuft ja auch tatsächlich nirgendwo zum Streamen. Ich glaube, der Manga ist noch halbwegs okay. Der Manga ist mal wieder als so geschichtlicher Aspekt für die Leute, die mit Dragon Ball nicht groß geworden sind, weil ja ganz viele neue Shonen-Serien haben sich immer von Dragon Ball inspirieren lassen. Dass ganz viele typische Konzepte das erste Mal in Dragon Ball halt irgendwie aufgetaucht sind. Der Anime ist einfach viel, viel, viel zu lang. Ich habe zum Anime tatsächlich auch eine nostalgische Erinnerung. Deswegen funktioniert es halt für mich. Aber ich bin schon wieder seit einem halben Jahr, dass ich nicht weitergeguckt habe. Ich bin immer noch nicht in der Piccolo-Saga. Ich bin immer noch so bei Folge 80, 90. Die sind gerade bei der Hexe Baba oder so ähnlich und müssen da irgendwie ein Turnier machen. Mal wieder. Und ich habe da seit Oktober nicht weitergeguckt, weil ich schon wieder keine Motivation hatte. Für mich ist Dragon Ball immer so ein Ding, okay, ich warte darauf, dass ich mal 3 Tage Fieber habe oder so gefühlt und im Bett liege. Dann kann ich Dragon Ball gucken oder Sailor Moon. So, die Serien habe ich irgendwie momentan immer in der Planung. Wenn ich krank bin und ich kann 2 Tage das Bett nicht verlassen und ich kann aber auch nicht schlafen, dann könnte ich doch Sailor Moon gucken oder Dragon Ball. Aber das war noch nicht so. Ich bin immer fit genug, dass ich dann irgendwas Neues lesen möchte. Und mir kommt es bei Dragon Ball auch mal wie Zeitverschwendung vor, den Anime zu gucken, weil er so super langsam erzählt ist. Dragon Ball ist auch nicht gut gealtert, vor allem als Anime nicht. Als Anime ganz schrecklich gealtert.
Also ich habe der Dragon Ball eine Chance gegeben, wie gefühlt jedem großen Werk und wichtigen Werk, auch für die Geschichte von Manga. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin damit nicht warm geworden, leider. Also am Anfang war es noch relativ cool. Ich fand es auch echt gut gemacht und man hat auch wirklich gemerkt, dass da wirklich viel dahinter steckt. Aber mir hat die Nostalgie gefehlt, weil alle gesagt haben, der Dragon Ball ist der beste Manga, den es gibt. Und für mich ist es nicht so. Es liegt halt einfach vielleicht daran, weil ich damals den Anime nicht gesehen habe, dass ich diese Nostalgie nicht habe. Aber ich weiß nicht, ich habe mich dann auch teilweise bis so schlecht gefühlt, weil dann alle so sagen, ja, Dragon Ball, das Nonplusultra und ja, wenn es dann zu den Kämpfen kommt und ich habe da damals gesagt, ja, wenn es mir jetzt schon nicht gefällt, ich bin noch gar nicht bei den ganzen Kämpfen und keine Ahnung, dann war es auch noch so lang und dann habe ich es abgebrochen. Es war einfach nichts für mich.
Ist absolut verständlich. Also, weil alle Sachen, die du gerade angesprochen hast, das sind ja alles Schwächen von Dragon Ball. Also Dragon Ball und Dragon Ball Z sind ja schon mathematisch, glaube ich, relativ unterschiedlich, dass Dragon Ball eher so kindisch ist. Dann ist ja auch diese ganze Story ist ja jetzt auch nicht so das Perfekteste vom Perfekten. Wir haben allein diese Geschichte, da stirbt ja keiner in Dragon Ball. Das ist ja schon komisch. Ich meine, ist doch, Son Goku ist ja am Anfang von Dragon Ball Z ist er ja direkt gestorben und hat dann bei Gott trainiert. Und dann kam er zurück auf die Erde. Also so von der Mentalität her. Und es ist halt immer ein größerer Gegner. Die kriegen eine größere Transformation oder eine stärkere und kämpfen nur irgendwie stärker. Aber ich bin immer noch auf Namek, heißt das, glaube ich. Und bei mir würde immer noch nicht Freezer besiegt. Also ich weiß nicht, wie Freezer besiegt wird und die Gegner, die danach kommen, habe ich keine Ahnung. Aber ich weiß schon, wen Bulma heiratet. Also das ist alles, was man irgendwie so ein bisschen mitkriegt. Wenn man keinen nostalgischen Bezug zu Dragon Ball hat, dann tut man sich tatsächlich nicht so den Gefallen, das jetzt unbedingt nachholen zu müssen. Und dann kann man auch ganz ehrlich froh sein, weil es gibt halt so viele Reihen. Das heißt, wenn jetzt Reihen, die nicht das Nonplusultra objektiv sind, rausfallen, wenn man nicht den nostalgischen Bezug hat, es gibt immer noch genug auf der Leseliste, was man gerne lesen möchte. Da ist das jetzt gar nicht so das Drama, dass man Dragon Ball jetzt nicht gelesen hat oder dass es einem nicht gefällt. One Piece ist immer noch so ein bisschen kritisch. Ich glaube, dass One Piece dadurch, dass es halt halt immer noch läuft, auch so dem aktuellen Zeitgeist, glaube ich, auch entsprechen wird. Weiß nicht, ob das vielleicht vor 20 Jahren einem 20 Jahre früheren Zeitgeist entsprochen hat, dass das da vielleicht dann wieder ein bisschen schwierig wird. Ich mochte übrigens One Piece früher auch nicht. Also so Anfang 2000er lief One Piece ja auch im Fernsehen. Ich wollte Yu-Gi-Oh! Sehen, mein Freund damals wollte One Piece sehen und ich habe immer extra was gemacht, dass ich nichts mitkriege, weil ich fand das einfach so hässlich gezeichnet und ich fand das so dämlich mit Ruffy und diesen Gummifrüchten, dass er sich da so strecken konnte und ich habe da auch nichts von kapiert. Das Problem ist ja, dass bei One Piece, wenn man da nur mal irgendwie so ein paar Folgen guckt, erkennst du ja keine große Handlung. Dann schippern die da rum, erleben halt irgendwelche Abenteuer, aber diese großen Fragen, worauf das halt hinauslaufen soll, die verstehst du ja dann nicht, wenn du halt nur so ein paar Folgen guckst von diesen 1000 Folgen Anime, die es gibt, weil halt natürlich auch die Handlung bei One Piece ist ja auch wieder die Hauptkritik beim Anime, dass das zu langsam erzählt wird. Die machen ja wirklich aus einem Chapter, machen die ja teilweise wohl eine Folge und dann ist ja klar, dass im Anime keine Handlung ist. Also
ich habe das ja nicht nur bei Dragon Ball, ich habe das ja gefühlt bei jeder großen Reihe gehabt. Also One Piece, wie gesagt, da habe ich jetzt ja dann meinen dritten Anlauf, wo ich es dann nochmal probiere jetzt auf der Manga Plus App. Naruto ist wirklich die einzige Reihe, wo ich bis Band 18 vom Massivband durchgehalten habe mit den ganzen Dialekten dort. Das ging einfach nicht mehr. Und dann dachte ich mir so, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr und dann habe ich es ja auch abgebrochen. Shaman King war nichts für mich. Also es war okay, aber es war jetzt in dem Fall nicht so, dass ich sage, okay, da möchte ich jetzt mein Geld ausgeben. Vielleicht probiere ich es dann mal mit dem Anime oder zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Die wird man ja auch immer noch bekommen können. Auch Bleach und alles. Also diese ganzen großen Reihen und das schockt jetzt bestimmt ganz viele, wenn ich sage, dass mir die ganzen Reihen nicht so viel bedeuten. Aber bei mir ist dann halt, wie gesagt, wirklich, dann Detektiv Conan hat bei mir so einen krassen Stellenwert. Und dann sagen andere, ja, also mit Detektiv Conan kann ich nichts anfangen. Aber ist ja auch vollkommen okay. Ich finde, ja, Hauptsache, man hat irgendwie schöne Erinnerungen, an die man sich zurückerinnern kann. Und da hat einfach jeder was anderes erlebt. Und das ist, muss ja auch irgendwie so sein.
Bei Shaman King oder Shaman King habe ich richtig Schiss. Das ist nämlich bei mir die Reihe, die alle hypen gefühlt, die ich aber noch nie gelesen habe. Ich habe den Anime nicht gesehen. Ich habe mir das einfach aufgrund dieser, vor allem, das war jetzt wegen Mike. Mike hyped Shaman King total. Absoluter Nostalgiefilter aufgesetzt. Und ich habe mir das jetzt sehr zuversichtlich gekauft. Es ist ja fast abgeschlossen. Mir fehlen, glaube ich, noch 2 Bände. Und ich habe so Schiss, dass ich es nicht mag, dass ich mir diese ganze Reihe umsonst gekauft habe. Einfach nur aufgrund dessen, dass alle so gehypt waren, gefühlt. Jetzt immer dieser Hype, man denkt, man verpasst was. Ne? Diese Reihen, die für andere diese Bedeutung halt haben. Aber bei dir war jetzt auch so von der Tendenz, dass das generell Shonen bei dir, glaube ich, also Fighting Shonen nicht so deins sind, oder?
Ja, also bei mir ist halt wirklich nur Hunter x Hunter, was mir gefällt. Ich weiß nicht, ob es da einfach daran liegt, weil ich auch den Anime so toll finde und die Charaktere und die gesamte Welt und mit der Hunter-Prüfung, hat mich so richtig reingesogen. Bei Shaman King, da habe ich es falsch ausgesprochen, da war es eben so, ich fand es nicht schlecht, also wirklich nicht. Es hat ja auch mich unterhalten können und ich habe ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Bände ich gelesen habe, auf jeden Fall nicht arg weit. Ich habe es ja mit dieser Neuauflage ja dann auch angefangen, aber es war halt dann wirklich ein Titel. Ich habe, wie gesagt, sehr, sehr viele Titel gleichzeitig gehabt und dann ist es halt zum Opfer gefallen, als ich dann so viele Reihen halt abgebrochen hatte, weil ich einfach das Geld nicht hatte. Und dann war es halt einfach so, okay, es ist nicht schlecht, aber es ist halt nicht gut genug, dass ich sage, hey, das hat jetzt meine Priorität, wo ich mein Geld reinstecke. Aber ich denke schon, dass es dir gefallen könnte. Also ich denke auf jeden Fall, dass du da Spaß dran haben wirst.
Also ich bin auch sehr gespannt und ich hoffe, dass ich das jetzt nicht umsonst gesammelt habe. Ich werde auf jeden Fall Flowers nicht einfach so weiterkaufen, sondern erst Shaman King anlesen. Und ich bin ja auch bei sowas relativ konsequent, dass ich dann auch wirklich, auch wenn mir die Reihe nicht so gut gefällt, dann ziehe ich das halt durch. Also, dass ich dann einfach, auch zum Beispiel, wo du meintest mit Naruto, mit dem Dialekt, das hattest du mir damals auch erzählt, dass du da nicht weitergekommen bist und deswegen halt abgebrochen hast. Da war auch, ich habe es halt auch nicht kapiert, was die da erzählt haben. Ich habe einfach Augen auf und durch, so das Motto, einfach schnell hinter mich bringen, keine Ahnung, 3 Tage gelesen oder 2, sind ja auch maximal 10 Einzelbände gewesen. Und dann war ich mit den Fröschen war ich fertig und mit dem Dialekt und danach kamen die nur noch ganz, ganz, ganz selten vor. Ich weiß nicht, was da Wichtiges passiert ist. Ich habe es einfach überflogen. Ich war auch mega angenervt davon. Das war richtig, richtig schlecht gemacht. Die hatten das einfach von der Übersetzung. Es war einfach zu extrem. Da hätte so ein Yo gereicht. Also dass einfach jeder Satz mit Yo oder A endet. Aber so schrecklich. Und egal, wer es erzählt, alle kommen zu dem Schluss, ist ja schrecklich, der Dialekt. Und das macht bei so vielen Naruto echt ein bisschen schwer und zäh an der Stelle. Also Augen auf, drauf und schnell durchlesen und dann wird es auch wieder besser. Und so lese ich halt auch schon rein, wenn ich die komplett gekauft habe und ich nicht so ganz überzeugt bin. Normalerweise ziehe ich die halt auch durch. Und bei Shonen ist es auch ganz häufig bei mir, ich muss die Charaktere einfach sehr schnell ins Herz schließen. Und dann ist der Rest relativ zweitrangig tatsächlich, muss ich dann zugeben. Wenn ich die Charaktere mag und mich interessiert, was aus denen wird, dann kann ich auch mal so Durstphasen ganz gut überstehen.
Ja, aber diese Durstphasen, die du gerade ansprichst, die haben ja sehr, sehr, sehr viele Titel. Zum Beispiel Blue Exorcist hat meiner Meinung nach als Abband 20 ja auch so zugelegt und dann geht's da jetzt richtig ab. Da muss man halt auch dann bis dahin halt durchhalten und ich kenne halt viele, die dann vorher einfach abgebrochen haben und die jetzt diesen krassen Shit nicht mitbekommen, weil sie abgebrochen haben. Und das ist halt total schade, da muss man dann durchhalten, aber bei Naruto habe ich es nicht geschafft. Also ich habe es versucht, aber wie du schon sagtest, ich habe auch dann durchgeblättert, habe mir die Sachen angeguckt und mir hat auch jemand dann gesagt, ja, das ist nicht so wichtig, da ist nicht so wichtige Handlung dabei, aber ich dachte mir, ich blätter gerade gefühlt den ganzen Manga nur durch und nachher steht da irgendwas Wichtiges und ich lese es nicht. Und am Ende war ja anscheinend irgendwie so ein Glossar, wo dann jedes Wort irgendwie dann halt übersetzt worden ist, was es dann heißt, aber ich denke mir so, ich kann doch nicht für jedes Wort dann da umblättern auf die am Ende vom Band und dann jetzt nachgucken. Also da habe ich einfach den Nerv nicht zu. Das, wie du schon sagst, das war einfach schlecht gelöst. Aber ich muss sagen, Naruto fand ich vor allem von den Zeichnungen echt toll. Das hat sich auch so gesteigert und ich habe echt nicht gedacht, dass das so schöne Zeichnungen hat. Auch von den Kämpfen her muss ich sagen, Naruto konnte ich echt super gut folgen. Ich hatte ja den Jujutsu Kaisen Manga abgebrochen, weil ich den Kämpfen nicht folgen konnte. Meiner Meinung nach war da die Dynamik komplett raus, aber das war bei Naruto wirklich toll gemacht.
Ich habe bei Shonen-Kämpfen so häufig das Problem, dass ich nicht verstehe, was da abgebildet ist. Dann sehe ich den Kampf, also es ist ja auch wieder kein Lesen, weil ja nicht wirklich Text auf den Seiten dann halt ist. Und dann am Ende, wenn der Kampf vorbei ist und ich sehe, wer verletzt ist und wer wieder aufsteht, dann, ach ja, so ist es ausgegangen. Aber während des Kampfes halt wirklich schwierig. Und das ist bei Sportmanga das Coole. Bei Sportmanga ist ja dann das Spiel, das, was sonst der Kampf ist, da kannst du es halt immer direkt total gut verstehen. Und ich habe bei gefühlt allen Fighting Shonen, also bei Bleach war das auch bei mir. Bei Naruto habe ich es halt auch nicht immer gecheckt, ob das jetzt gut oder schlecht für Naruto oder wen halt auch immer gerade halt läuft. Und da war ich immer auf das Ende angewiesen. Ich fand auch Magi. Magi hat auch teilweise Kämpfe gehabt, wo ich mir nicht da sicher war, was ich da jetzt gerade sehe. Aber das ist auch schon wieder ein ganz anderes Thema. Es ist einfach so total willkürlich, welche Reihen diesen Nostalgiefaktor bei einem halt bekommen und welche nicht. Es ist halt nur, früher gab es nicht so einen großen Markt. Deswegen sind natürlich einige Reihen bei vielen, dass sie diesen Nostalgiefaktor haben, weil auch damals die Auswahl so ein bisschen beschränkter war. Ich bin gespannt, wie das jetzt ist. Also wenn man jetzt Teenager ist, Romance-Manga liest, welche Reihen tatsächlich da diesen Status Nostalgie bekommen, weil es halt einfach, keine Ahnung, parallel 40 Shoujo-Reihen gibt, die man sammeln könnte, die man lesen könnte und welcher schafft es dann auf dieses Podest halt zu kommen. Im Bereich Shonen ist es eigentlich immer, sind mal so ein paar Titel so richtig gehypt oder sowas wie Attack on Titan ist ja schon eher Seinen. Da ist dann wieder die Schnittmenge, die sind sich alle relativ identisch. Aber so gerade im Romance-Bereich, was da Nostalgiewert später kriegen wird für diejenigen, die dann in 20 Jahren 30 plus sind, keine Ahnung.
Da hatte ich ja auf Instagram gefragt, da jetzt gerade zu deiner Frage, hatte jemand geschrieben, dass für ihn Pokémon Schwarz und Weiß Nostalgie bedeutet. Und es ist zwar Pokémon, aber Pokémon Schwarz und Weiß ist ja, wie alt ist denn das? Wann ist denn das? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß nur, dass ich das damals auch gespielt hatte.
Ich würde jetzt 15 schätzen. Also das ist doch ein 3DS-Spiel, ne?
Genau, genau. Da gab es ja dann auch einen Manga zu. Aber das ist ja dann praktisch wieder eine andere Generation. Das ist zwar immer noch Pokémon, auch wie du sagtest, ich bin dann echt mal gespannt. Das bekommen wir dann sicher dann irgendwann mit, welche Reihen dann, die wir jetzt gerade so lesen, dann vielleicht für die nachkommende Generation Nostalgie bedeutet. Gibt es denn für dich eine Reihe, mit der du jetzt nicht aufgewachsen bist, wo du den Hype nicht nachvollziehen kannst? Bei dir ist es jetzt ja Detective Conan, dass du das damals nicht geschaut hast, aber da hast du ja gesagt, dass du das ein bisschen bereust, dass du es damals nicht geschaut hast. Deswegen könntest du ja vielleicht den Hype ein bisschen nachvollziehen. Aber gibt es da eine Reihe, bei der du es absolut nicht nachvollziehen kannst?
Ich habe ein bisschen Angst, dass Shaman King diese Reihe wird. Habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich da so ein bisschen skeptisch bin, ob mir das wirklich gefällt. Weil ich auch schon ein paar Mal dachte, so kaufst du die weiter oder kaufst du sie vielleicht erst, also dass ich dann erst anfange zu lesen, wenn sie abgeschlossen ist, wenn sie mir gefällt, könnte ich ja dann praktisch bis zum Abschlussband halt nachkaufen. Weil ich bin auch ein Monk, was Nachkaufen angeht. Ich mag das ja nicht, wenn Bände erschienen sind und ich sie dann nicht habe und am Ende komme ich noch durcheinander und kaufe mir aus Versehen Bände doppelt wegen solchen Lappalien. Aber so richtig fällt mir keine Reihe ein, außer dass ich es aktuell bei Shaman King so ein bisschen befürchte.
Dazu hat die Speck-Olga geschrieben, Shaman King. Habe ich mal in den Anime reingeguckt und auch in den Manga, war leider nicht meins. Aber auch One Piece fand ich schon als Kind furchtbar und habe es deswegen nie geschaut oder gelesen. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass dir Shaman King gefallen könnte. Ich denke auch einfach, dass, wenn sie schon sagt, dass ihr auch One Piece nicht so gefallen hat als Kind. Wir werden älter und wenn wir das jetzt sehen, vielleicht würde Speck-Olga mittlerweile ja One Piece auch gut gefallen. Das weiß man ja nicht. Deswegen, ja, lass dich einfach drauf ein, lese es und dann kannst du ja immer noch schauen, ob du dann letztendlich Flowers liest oder nicht.
Aber nochmal kurz zu Bezug zu Sachi. Also es muss ja nicht sein, dass man die Reihe in der Kindheit kennengelernt hat, die jetzt Nostalgie-Status kriegt. Wenn ich jetzt keine Ahnung, Urlaub habe. Und ich lese dann in diesen 2 Wochen Urlaub, keine Ahnung, am Mittelmeer. Habe ich mir eine Reihe eingepackt, lese die am Mittelmeer und es ist einfach alles perfekt. Dann wird diese Reihe höchstwahrscheinlich auch diesen Stellenwert später bekommen, weil ich dann immer damit diese Assoziation habe, dass ich die, oh, ich habe die in dieser schönen Situation gelesen, als ich Urlaub hatte und am Mittelmeer war, am Strand und dann habe ich da das und das gelesen. Und ich habe immer wieder mal diese Reihen, wo ich mir halt wirklich Zeit für nehme. Ich habe, das ist wieder ein Anime, habe ich nämlich Gundam 00. Genau, Gundam, Mobile Suit Gundam 00 mit Setsuna und allem drum und dran. Wie hieß denn nochmal die Organisation? Ist auch egal. Auf jeden Fall retten die da die Welt vor Terroristen und versuchen Frieden für die Welt zu bringen. Den Anime habe ich nämlich auch im Urlaub gesehen und habe das abends so richtig zelebriert. Das war irgendwie so ein 30 Grad heißer Sommer. Oder 35 Grad heißer Sommer. Ich habe dann wirklich gewartet, bis die Sonne untergegangen ist, hatte nachts die Fenster offen, habe auch gedacht, ich beschalle meine ganze Nachbarschaft mit dem Opening und allem drum und dran und habe das so richtig zelebriert, halt immer so nachts dann so von 10 bis 1 ein paar Folgen davon zu gucken. Ich hab mich total hineingesteigert und das ist auch wieder für mich dann so ein Nostalgie-Ding. Ich meine, es ist das 2 Jahre her, dass ich es gemacht habe, aber ich habe einfach alle Verknüpfungen damit gestellt, dass ich diese Reihe halt einfach gut finde. Ich habe mir jetzt letztens für die Switch ein Spiel gekauft, wo ich dann aus diesem Anime-Missionen nachspielen kann. Gibt es auch eine Spielereihe. Gundam, ich kann mir aber den Titel nicht merken. Gundam Generation Cross Race oder sowas heißt es dann. Und also sowas habe ich halt immer noch. Aber das ist halt tatsächlich ganz häufig auf Urlaub oder sowas beschränkt, dass ich halt wirklich mich auf irgendwas total konzentriere. Alles drumherum ist halt perfekt. Mir geht's richtig gut und in dem Moment lese ich dann eine ausgezeichnete Reihe oder sehe einen ausgezeichneten Anime und das habe ich auch dann immer, dass ich dann für einige Anime oder Manga nicht so den richtigen Moment habe, weil zum Beispiel Attack on Titan kenne ich noch nicht bis zum Ende, will ich in meinem nächsten Urlaub lesen, damit ich das Ganze so zelebrieren kann, damit das halt auch bei mir diesen Stellenwert halt bekommt und dass das nicht so in total der stressigen Phase, kaum Zeit für irgendwas, komm mal wieder eine Woche nicht zum Lesen, sondern will so bestimmte Sachen, an die ich so ganz hohe Erwartungen habe, will ich auch lesen, wenn ich Zeit habe.
Das ist ein echt toller Punkt, den ich glaube ich jetzt auch mal nachdenken werde und mal gucken kann, welche Reihe ich vielleicht mir wirklich zu einem Zeitpunkt lese, wo dann wirklich so ein Stellenwert entstehen kann. Zum Beispiel habe ich ja jetzt auch noch Attack on Titan, möchte ich ja nochmal von vorne lesen, weil ich ja immer noch nicht das Ende gelesen habe. Aber da hast du wirklich recht, wenn man dann im Urlaub ist oder am Strand liegt, das ist halt ein komplett anderer Flair und da erinnert man sich dann auch natürlich gerne zurück, als wenn man dann irgendwie jetzt wie ich eine stressige Schulwoche hat und da jetzt eine Reihe liest, die dann vielleicht trotzdem gut ist, aber da erinnert man sich dann nicht so gerne dran zurück an so eine stressige Zeit. Deshalb, ja, hast du auf jeden Fall recht und ein guter Punkt auf jeden Fall. Dann hat die Nani auf Instagram geschrieben, ich bin mit Dragon Ball nicht aufgewachsen und kann den Hype deswegen nicht nachvollziehen. Ich habe als Kind ein paar Folgen geschaut, aber die Kämpfe haben sich immer ewig hingezogen und sie haben so seltsame Geräusche gemacht. Da habe ich dann das Interesse verloren. Und da muss ich echt ein bisschen schmunzeln, weil ich habe den Anime nie gesehen. Ich habe jetzt auch immer noch nicht reingeguckt. Und machen die da wirklich komische Geräusche? Wie kann ich mir das vorstellen?
War das jetzt Dragon Ball?
Ja, Dragon Ball, genau.
Machen die nicht immer komische Geräusche beim Kämpfen? Also ich musste halt direkt wieder die Verknüpfung zu Zelda, weil ich da mal irgendwie einen Kommentar gelesen hatte, dass jemand ab da, wo Link beim Kämpfen immer so ein Geräusch macht und die allerersten Spiele war er wohl noch stumm. Ab da konnte diese Person dieses Spiel nicht mehr weiterspielen, aufgrund dieses Stöhns beim Kämpfen. Und ich habe das ja, also mich hat das nicht abgeschreckt. Bei Mila zum Beispiel, die haben ja auch immer gestöhnt. Immer wenn die einen Ball angenommen haben, geschmettert haben, was auch immer, haben die dabei gestöhnt. Und wir haben immer Volleyball so gespielt. Also, dass sie auch diese Geräusche dabei gemacht haben. Und mir kommt das halt irgendwie total normal vor, tatsächlich. Deswegen, ich weiß es nicht, ob die bei Dragon Ball stöhnen. Es ist mir nicht als negativ aufgefallen. Ich glaube, wenn, dann ist es so normal für mich, dass ich es halt deswegen gar nicht mehr aufgefasst habe als was Besonderes.
Ich fand es halt nur super spannend, weil ich wusste echt nicht, was ich mir darunter vorstellen kann. So, ich meine, wenn man kämpft, natürlich macht man da Geräusche. Ich meine, da ist man jetzt ja nicht stumm und muss ja auch atmen und keine Ahnung was. Aber das hat sich jetzt für mich so richtig komisch angehört, als ich das gelesen habe. Deswegen muss ich da echt schmunzeln.
Vielleicht ist die Synchronisation dann noch ein bisschen komisch.
Ich weiß nicht, in welcher Sprache sie es geschaut hat oder ob sie es in der Originalverfassung geguckt hat. Muss ich sie vielleicht mal fragen. Die Lost in Manga hat auch noch ein Thema angesprochen, was ich jetzt noch zu guter Letzt mit dir bereden wollte. Nämlich, hat geschrieben, ich habe tatsächlich nicht die große Nostalgie, da wir früher nur wenige TV-Sender hatten und wir auch nur zu bestimmten Zeiten schauen durften. Meine erste Berührung abseits von Heidi und Co. war daher bewusst Naruto. Dazu habe ich auch einen großen Nostalgiefaktor, ebenso Soul Eater und Bleach. Und genau, da wollte ich nämlich jetzt sagen, so Anime, die eigentlich Anime sind, aber wir einfach nicht als Anime wahrgenommen haben, weil ich habe damals als Kinder auch Heidi gesehen, aber ich wusste, ehrlich gesagt, wirklich nicht, dass es ein Anime ist, und man hat es halt einfach geguckt. Und bei Ghibli war es mir bewusst, dass es ein Anime ist, weil es immer da angeteasert worden ist. Als es damals lief, mal irgendwie, das kam ja ganz selten, zumindest war das ja bei mir immer irgendwann 20.15 Uhr oder so, gar mal ein Ghibli-Film, ich glaube bei Super RTL oder so, also das war meine Zeit damals. Und ja, das ist, da habe ich das halt bewusst wahrgenommen, aber damals bei Heidi wusste ich das nicht. Ich dachte, das ist halt einfach irgendein Zeichentrick, irgendeine Kinderserie.
Heidi wusste ich auch nicht. Das habe ich auch erst ganz spät erfahren, dass Heidi eigentlich ein Anime ist. Ich habe Heidi auch mal aus Nostalgie geguckt. So mit 20 habe ich es dann geguckt, weil ich das als Kind nicht geguckt hatte, weil mir das damals zu kindisch oder so war. War ich zu cool für mit 12 oder 14. Und dann habe ich irgendwie das tatsächlich so praktisch so als Studentin nachgeguckt. Und auch, dass du natürlich auch mir wieder Zeit gelassen hast, halt auch schon, also ich bin ja jetzt schon länger keine 20 mehr. Dementsprechend ist es auch schon ein bisschen her. Aber Heidi habe ich auch mal nachholen wollen, weil ich das als Kind halt verpasst hatte. Und es war gut, das lohnt sich, das ist eine schöne Serie.
Zum Beispiel Biene Maya soll ja anscheinend ein Anime sein, das wusste ich auch nicht. Also so Dinge, die man damals halt als Kind gesehen hatte, die halt schon Anime waren, aber man es halt nicht wahrgenommen hat. Das fand ich halt irgendwie auch spannend. Die Erkenntnis hatte ich auch echt erst viel später. Wir haben euch jetzt fast 2 Stunden jetzt hier zugelabert. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei dir, liebe Verena. Es war wirklich echt, echt cool und ich habe jetzt auf jeden Fall wieder mehr auf meiner Kaufliste. Ich werde auf jeden Fall Mila ausprobieren und ja, ich bedanke mich sehr bei dir, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Wenn ihr auch mal bei Umfragen oder sowas teilnehmen wollt, könnt ihr gerne bei den Social Media Kanälen von meinem Podcast vorbeischauen und ihr könnt auch mittlerweile bei Apple Podcast eine Bewertung da lassen. Auf Spotify ist es auch möglich. Google Podcast habe ich momentan noch ein bisschen Probleme mit. Da muss ich echt schauen, weil mein Podcast da leider nicht angezeigt wird, obwohl er online ist. Dementsprechend muss ich da noch schauen, wie ich das hinkriege. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Zuhörern. Lasst dann bei dem Folgenpost auf jeden Fall noch eure Meinung da zum Thema Nostalgie und wie euch die Folge letztendlich gefallen hat. Also vielen Dank und tschüss!